Fritz. Okay.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Jetzt geht's aber los. Zum letzten Mal in diesem Jahr, zum letzten Mal in diesem Monat, an einem Donnerstag, ein Blue Moon und zum letzten Mal auch mit Leuten vom Chaos Computer Club, die ja immer am letzten Donnerstag hier das Radio übernehmen und machen, was sie wollen, glaube ich, oder?
Nö. Wir machen alles, was du sagst,
Markus. Ah, oh, ihr seid so lieb. Vom Chaos Computer Club sind heute da Erdgeist, hallo und guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
THS.
Guten Tag.
Und Maha.
Hallo.
Und im Gegensatz zu normalerweise machen wir heute nicht ein Thema, was wir euch in aller Ausführlichkeit auswalzen bis zum Ende, sondern einen kleinen Rückblick, denn wir haben ja ein Jahr gehabt, das die Nummer 2012 trägt. Ende des Jahres geht dann die Welt unter und davor ist noch viel Kram passiert, der so mit dem komischen Internet, von dem wir immer alle reden, zu tun haben. Oder mit Computern oder mit den Telefonen, die in der Hosentasche ab. Und wir wollen mal gucken, was da so alles irgendwie am Start war. So, liebe Herren, wir hatten ja da ja möglicherweise die ein oder andere Urheberrechtsdebatte.
Ja.
Ja. Ja. Ich würde mal bei dem Thema anfangen wollen, das bei allen sozusagen am präsentesten ist, nämlich Musik. Jetzt frage ich mich, aber soll ich den Erdgeist zuerst fragen? Nein. Das machen wir später. Mit dem Tracker, das meine ich. Ist denn euch irgendwie das persönlich angetreten? Verwandte abgemahnt worden, irgendwas mit der Musik passiert dieses Jahr? So, also so File-Sharing, tauschbörsenmäßig?
Nö. Das scheint wohl sich rumgesprochen zu haben, dass man ein bisschen Datenhygiene betreiben muss, wenn man seine Musik aus dem Internet holt. Vielleicht ist ja Creative Commons Musik einfach auch viel populärer geworden, kann man sich ja wünschen.
Ja, das würde ich mir wünschen. Tatsächlich habe ich nicht direkten, aber weiteren Umfeld doch häufiger mal gehört, dass ist noch jemand verklagt worden. Also nicht unbedingt, weil er selber, also nicht verklagt, sondern abgemahnt, nicht weil er unbedingt selber getauscht hat, aber sozusagen dieses, oh mein Gott, ich bin abgemahnt worden, dabei habe ich doch gar nicht getauscht, aber ich hatte zu dieser Zeit vielleicht versucht, dann war es besucht, dann war es jemand anders und so weiter. Also das ist immer noch Thema.
Ja, da gibt's ja auch die ganzen Tor-Exit-Notbetreiber, die da schon ihre Standardschreiben haben. Es gibt Leute, die in den freien Netzen, in den Bürgernetzen unterwegs sind, die dann auch für Leute, denen sie das Internet zur Verfügung stellen, dann den Kopf hinhalten. Aber das hat man auch schon vor, glaube ich, 3 Chaos-Radiosen besprochen.
Ja, aber du bist doch zu
positiv. Das mit der Störerhaften.
Irgendwie. Es ist doch nicht alles wunderbar.
Okay,
also, ich meine,
sondern? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur in meinem Freundeskreis einfach so wenig davon gehört.
Naja, aber man hört auch von Leuten, die sogar abgemahnt werden für Creative Commons Musik, weil es diese GEMA-Vermutung gibt. Und erstmal die GEMA sagt, ja Moment, da veröffentlicht jemand was unter Pseudonym, da muss aber gezahlt werden. Ne? Wenn das Pseudonym ist, dann könnte der ja Mitglied der GEMA sein. Dann nehmen wir das erstmal an. Also sowas hat es ja auch gegeben.
Da spielst du an auf den Open Music Sampler?
Genau.
Nee, Free Music Sampler heißt der mit, aber ich komme mal durcheinander.
Genau.
Genau, der einmal im Jahr rauskommt, wo freie Musik ist, und die sind ja verklagt worden für den vom letzten Jahr.
Genau.
Für die Band Texas Dragonfly.
Genau.
Und haben ja daraufhin sind die vors Gericht gezogen, haben Berufung eingelegt, sind damit auch gescheitert und haben dieses Jahr auf den Sampler dann wieder ein Lied von der Band drauf gemacht.
Ich glaube, diesmal sogar 3 Lieder.
Aber nicht von derselben Band.
Nein, aber 3 Lieder mit unter Pseudonym.
Okay. Sind die da jetzt auch schon verklagt worden?
Noch nicht, aber das wird jetzt kommen. Der neue Free Music Sampler ist ja jetzt gerade erst vor 2 Wochen oder was rausgekommen.
Ja, ist schon ein bisschen her.
Ja, oder jedenfalls, ich habe ihn erst vor 2 Wochen bekommen. Und es geht natürlich jetzt wieder rund.
Glaubt ihr, man wird dieses mit dem Urheberrecht irgendwann nochmal klären?
Also was so ist endgültig? Dann klären? Es ist ja eigentlich immer ein Abwägen zwischen den Befindlichkeiten und Erwartungen von Künstlern und der Bevölkerung, die ja auch irgendwie bezahlen möchte. Und da muss man dann immer den neuen technischen Gegebenheiten das anpassen, wie man meint, mit der gerechten Entlohnung. Das wird immer in Verhandlungen bleiben. Bloß dieser raue Ton generell, wie dieses, ihr seid ja alle kriminell, diese Vorwürfe, die werden dann vielleicht...
Nein, du bist kriminell.
Ich?
Nein?
Ja, aber okay. nicht jetzt in dem Zusammenhang.
Okay. Ja, das ist schwierig, also weil die neue technische Gegebenheit, weißt du, also ich habe dieses Jahr jetzt keine neuen technischen Gegebenheiten kennengelernt.
Wofür?
Naja, für Musikverbreitung.
Nein, mit irgendwie schnellerer, also mit der Beschleunigung meine ich schon, dass jetzt über die letzten 15 Jahre sich so Dinge geändert haben und dort Leute jetzt überrascht sind.
Jetzt hat Maha gerade das schöne Wort GEMA-Vermutung gesagt. Kannst du das nochmal kurz genauer erklären?
Naja, also die GEMA, die ja eben die Verwertungsrechte irgendwie vertritt, die sagt eben, also Musik ist erstmal geschützt und erstmal gehen wir davon aus, dass wir kassieren dürfen. Und wenn man halt der Meinung ist, dass man nicht zahlen muss an die GEMA, weil man eben gemeinfreie Musik oder Creative Commons Musik verwendet, dann muss man unter Umständen selber nachweisen, dass die Musik, die man da gespielt hat, tatsächlich auch nicht dazu führt, dass man was bezahlen muss. Also muss man selber beweisen. Also die GEMA geht erstmal davon aus, alle Musik ist erstmal zahlungspflichtig.
Das erinnert mich ein bisschen ans Leistungsschutzrecht, da kommen wir dann gleich noch zu. Also nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die GEMA sagt also, alle Musik, die ihr spielt, die hat mit uns zu tun, im Zweifel. Und das liegt daran, dass die GEMA die einzige Verwertungsgesellschaft ist, die wir hier haben, also zumindest für Musik.
Das wurde ja auch erst vor, glaube ich, 3 Wochen nochmal von der Regierung bestätigt, dass sie dort wenig Grund haben zur Annahme, dass dem inzwischen nicht mehr so ist und dass sie die GEMA-Vermutung auch auf absehbare Zeit nicht nochmal verhandeln wollen.
Und das liegt ja daran, dass es halt keine andere Verwertungsgesellschaft gibt. Und da wiederum sind seit Jahren, zumindest gefühlt bei mir, Leute dran, mal was anderes zu bauen, nämlich die sogenannte C3S, eine Verwertungsgesellschaft, die genau auch eine Verwertungsgesellschaft für Musik sein soll. Und da hilft jetzt mittlerweile jemand mit der rechtlichen Betreuung, der möglicherweise aus anderen Gründen bekannt ist. Meinhard Starostik ist der Typ, der die Vorratsdatenspeicherung Sammelklage oder wie auch immer man das juristisch korrekt ausdrückt, an den Start gebracht hat. Er ist außerdem mittlerweile am Verfassungsgericht in Berlin und im Rahmen dessen, dass er für die C3S auch was macht, jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
So, jetzt haben wir gerade.
Danke für die Einführung, ja.
Gerne. Wir haben jetzt gerade schon gelernt, was die GEMA-Vermutung ist. Wir wissen auch, die C3S soll das irgendwie aufbrechen vielleicht. Was genau ist der Plan hinter der C3S?
Also C3S wird das nicht aufbrechen, sondern das ist schon im Gesetz aufgebrochen. Die GEMA-Vermutung gilt nur solange es nur eine Urheberwahrnehmungsgesellschaft gibt. Das ist im Urheberwahrnehmungsgesetz so geregelt. Mhm. Und wenn es eine zweite Wahrnehmungsgesellschaft gibt, dann gilt die GEMA-Vermutung nicht mehr. Die besagt, dass die GEMA eben ein weltweites Musikrepertoire vertritt. Und wer meint, sie würde das nicht vertreten, hat die Beweislast, wie wir gerade gehört haben, dafür, dass das nicht der Fall ist. Nun gibt es diese Initiative C3S, weil im Urheberrecht ja doch einiges festgefahren ist. Die GEMA gibt es schon sehr lange. Und weil es technische Veränderungen gegeben hat und aufgrund dieser technischen Veränderungen sich auch viel geändert hat bei den Lizenzen. Nicht? Wir haben die Creative Commons Lizenzen, die es früher nicht gab, als die GEMA gegründet wurde. Und die werden von der GEMA nicht wahrgenommen. Deswegen gibt es viele Urheber, die sagen, wir möchten gerne eine Verwertungsgesellschaft haben, die zu unseren Bedingungen unsere Lizenzen verwaltet und wahrnimmt. Und das war so der Anstoß für die C3S eigentlich. Die C3S ist eine Initiative von Urhebern, von Künstlern und eben auch Beratern, sind auch mehrere Anwälte dabei, die diese Initiative beraten. Und die möchte nun eine solche Wahrnehmungsgesellschaft gründen, wie das im Gesetz heißt. Also das machen, was die GEMA macht. Sie möchte das gleich aber von Anfang an auf europäischer Ebene machen, in der Rechtsform einer europäischen Genossenschaft. Und der Kerngedanke dabei ist, dass diese Gesellschaft ein reiner Dienstleister für die Urheber ist. Also dazu da ist, den erstens vernünftige Verwertungsmöglichkeiten zu bieten für ihre Werke, ihnen aber auch die Möglichkeit zu geben, halt, das will ich kostenlos zur Verfügung stellen. Ich will zum Beispiel, dass die Privatkopie wieder möglich ist. Dafür will ich keine Nutzungsgebühr haben. Damit würde der Abmahn, würden die Abmahnwellen im Wesentlichen aufhören. Das ist so der Grundgedanke, der bei der C3S dahinter ist. Und das zu verwirklichen, erfordert viel Arbeit noch.
Das wollte ich gerade fragen. Ich habe, wie gesagt, also vor 2 oder 3 Jahren zum ersten Mal mit Mike Michalke gesprochen, auch sagen ein treibender Mann hinter diesem ganzen Projekt. Und seitdem warte ich eigentlich immer drauf, dass es nun mal losgeht. Jetzt ist 2012 fast schon wieder vorbei. Es hat immer noch nicht geklappt. Geht jetzt demnächst los?
Ja, jetzt geht es demnächst los. Wir waren im November beim Deutschen Patent- und Markenamt. Das ist die Behörde, die solch eine Wahrnehmungsgesellschaft zulassen muss. Denn es darf nicht jeder einfach sagen, so, ich kassiere jetzt für alle Urheber, sondern er braucht dazu eine behördliche Genehmigung zum Schutz der Urheber, damit eben nicht jeder herkommen kann und nachher mit dem Geld vielleicht sogar abhaut. Man muss nachweisen, dass das eigene Modell wirtschaftlich tragfähig ist. dass die Leute, die die Gesellschaft betreiben, dass die zuverlässig sind in persönlicher Hinsicht. Und dann werden die anderen Urhebergesellschaften auch dazugehört. Und das ganze Verfahren wird möglicherweise ein halbes oder ein Jahr dauern, bis die Zulassung da ist. Aber erste Voraussetzung ist, dass überhaupt diese Gesellschaft gegründet ist. Das soll ja eine europäische Genossenschaft sein. Dazu muss man genügend Urheber dann finden, die auch Geld einzahlen und das Kapital zusammenkriegen, um die Gesellschaft dann auch auf einer wirtschaftlich tragfähigen Basis betreiben zu können, soweit wir zugelassen.
An dem Punkt sind wir jetzt aber,
dass
wir schon...
An dem Punkt sind wir, dass wir jetzt sammeln. Es gibt Absichtserklärungen auf der Webseite c3s.cc. Da kann man Mitglied werden, und zwar für kleines Geld, 50 Euro. Man kann gerne auch mehr Anteile erwerben.
Aber wie weit seid ihr da jetzt schon? Also sagen, wie viele Künstler braucht ihr und wie viel habt ihr schon?
Wie viele Künstler wir brauchen 30.000 Euro, um die Gesellschaft eingetragen zu kriegen. Das müssen ja, das muss nicht nur von Künstlern kommen, es können auch gerne investierende Mitglieder größere Beträge einzahlen. Ja? Nur wir wollten es für die Künstler offen halten und sagen, 50 Euro muss reichen. Ja? Und dann habt ihr einen Anteil und dann habt ihr auch eine Stimme.
Okay, und wie weit seid ihr da schon?
Das wie viel Absichtserklärungen unterteilt sind.
Okay, verstehe. Also man weiß es noch nicht so genau. Aber heißt es, ich kann mich jetzt darauf festlegen, 2013 wird es die C3S geben?
Ja. Okay. Wir wollten eigentlich im Januar 2013 den Zulassungsantrag schon stellen. Das dauert vielleicht nochmal einen Monat länger, weil wir nämlich auch überlegen müssen, wie wir die Musikverleger einbinden. Viele Künstler haben ja mit einem Verleger einen Vertrag gemacht.
Ja,
das kann ja auch wirtschaftlich sinnvoll sein.
Also
man wird sich um den Krams nicht kümmern.
Genau, also zum Verständnis, der Künstler macht dann nur die Musik und der Verleger kümmert sich dann halt darum,
dass alles verbreitet wird. Ne? Genau. Das ist ja auch ein sinnvoller Job. Ne? Der macht das Marketing dafür und kriegt was dafür. Und der muss ja irgendwie in so eine Verwertungsgesellschaft auch eingebunden sein, denn der kassiert dann ja auch. Und da ist die Diskussion, ob wir die als investierende Mitglieder reinnehmen oder ob wir für die einen Beirat machen, was das Gesetz mindestens fordert. Ja, wenn die nicht Mitglieder werden können, dann müssen die in einen Beirat integriert werden, damit die auch gehört werden und deren Interessen wahrgenommen werden. Das ist etwas, was wir an der Satzung noch überlegen müssen. Wir
wollen
Fall als Mitglieder, als Kernmitgliedschaft nur die tatsächlichen Urheber haben.
Okay, also sagen, da gibt's noch geht's noch um juristische Formalien. Aber ich halte mal fest, nächstes Jahr um diese Zeit sprechen wir schon mit einem Vertreter der bereits existierenden Verwertungsrechteorganisation C3S und wir haben in Deutschland keine GEMA-Vermutung mehr.
Drückt uns die Daumen, bitte.
Ja, alles klar, machen wir. Meinhard Stachostik hat uns das gerade alles erklärt und zwar sehr verständlich. Dafür vielen Dank und viel Glück. Und ja, wie gesagt, hoffentlich sprechen wir uns nächstes Jahr dann als Vertreter.
Ja, herzlich gerne.
Alles klar. Warte, eine Frage habe ich noch.
Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die GEMA das irgendwie alles nicht so richtig prall findet. Hat die da mal versucht, dagegen zu schießen, irgendwie juristisch oder finanziell? Oder?
Das interessiert mich, wollte ich aber auch gerade fragen, ob es da irgendwie, inwiefern leidet jetzt die GEMA darunter?
Also. Ja, also die GEMA leidet ja sowieso, die haben Einnahmerückgänge, auch die GVL, das ist das Gegenstück, dass die Verwertungsgesellschaft die Leistungsschutzrechte wahrnimmt, ne? Also jedes Mal, wenn Musik im Radio zum Beispiel gespielt wird, kassiert die GVL für die Künstler und für die Labels. Die haben derbe Umsatzrückgänge, aber wir verstehen uns ja nicht als Konkurrenz zur GEMA. Die Creative Commons Lizenzen werden von der GEMA gar nicht wahrgenommen. Wir verstehen uns als echte Alternative. Natürlich wird es Überschneidungen und Konkurrenzen geben, aber wir sind eigentlich drauf gepolt, mit der GEMA zu reden und zum Beispiel das Repertoire aufzunehmen. Wir vernünftig abrechnen können, ne, muss ja jedes Musikstück erstmal einen Code kriegen, damit man die überhaupt erfassen kann.
Okay, und hat die GEMA sich da schon irgendwie geäußert, wie die da mit Ihnen zusammenarbeiten möchte? Oder?
Nein, wir sind bisher in Vorgesprächen. Das sind bisher nur deswegen Vorgespräche, weil es gibt die C3S juristisch ja noch nicht. Okay. Das ist nur eine Initiative.
Okay. Wenn das, da wird es dann sozusagen nochmal hart und ich beneide nicht um den Job. Ich finde es gut, dass es passiert, aber ich möchte den Job tatsächlich nicht selber machen.
Okay.
Wie gesagt, aber dabei nochmal viel Glück und vielen Dank nochmal.
Ja.
Bis dahin.
Vielen Dank meinerseits.
Tschüss. Ciao. So, da hätten wir also das mit der Musik geklärt. Möglicherweise gibt es halt.
Und demnächst gibt es dann auf YouTube wieder weniger GEMA-Fressen, wenn man die Musik hören möchte, die man gerade mal hören möchte. Wäre das nicht toll?
Das wäre, also ich weiß nicht, ob der Zusammenhang da sozusagen tatsächlich so besteht und dann wirklich klappt, aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Jetzt gibt es ja beim Urheberrecht noch eine andere Seite. Das ist ja die nicht mit der Musik im Internet, sondern die mit dem Texten im Internet. Wir haben ja das Leistungsschutzrecht, war jetzt auch in den Tagen in den Schlagzeilen, ist heute, glaube ich, verhandelt worden oder wird morgen?
Es wird um 0.15 Uhr oder so.
Ach ja, doch so früh. Ja, natürlich. Aber immerhin mit Redezeit, also nochmal von vorne, Leistungsschutzrecht. Wer von euch mag es erklären? Gut, also das Leistungsschutzrecht ist es, ja bitte?
Das Leistungsschutzrecht ist ein Konstrukt, in der die Verleger irgendwie ein Stückchen von dem Kuchen abhaben wollen, den sie selber gefühlt an Google verschenken, indem sie dort bei Google die Snippets hinterlassen und würden dann Aggregatoren und meinen da eigentlich in allererster Linie Google dann finanziell mal bluten lassen für alles, was man dort in seinen Aggregatorseiten.
So wie du sagst, klingt das so, ja, Google verwendet Textmaschinen, aber es geht darum. Überschriften von Artikeln, die den Link zum Artikel kennzeichnen.
Mhm.
So, dafür soll Geld bezahlt werden.
Na, das ist ja noch ein bisschen weiter gefasst. Das müssen ja nicht mal ganze Überschriften sein. Es reichen da schon prägnante Passagen aus den Überschriften heraus. Aber eigentlich geht es darum, eine Weiterverwertung von auch kleinsten Textbausteinen einfach prinzipiell Verlegern die Möglichkeit zu geben, dass die sich dann bei jedem bedienen, der es irgendwie zitiert.
Meine Lieblingsstelle an der ganzen Sache ist ja, die haben ja gesagt, okay, Google will unsere Texte verlinken, dafür soll es Gebühren geben. Dann sagt Google, ach wisst ihr Leute, dann nehmen wir eure Sachen einfach nicht mehr in die Suchmaschine auf, weil kostet ja Geld, wollen wir nicht zahlen. Und dann sagen die Verleger, ja, aber das wäre ja Ausnutzung der Monopolstellung. Da muss der Gesetzgeber doch sagen, Google ist dazu verpflichtet, die Artikel aufzunehmen und damit ist quasi Google dann gesetzlich verpflichtet, Gebühren an die Presseverleger zu zahlen. Ich finde das
tapfer.
Auch schon irgendwie bewundernswert.
Ja, eine Dreistigkeit, die...
Ja, ja, könnte man so sagen. Übrigens, am 6. Dezember Christoph Käse gegen Kai Oberbeck. Christoph Käse, muss man wissen, ist von Axel Springer, wird sozusagen von Stefan Niggemeier gerne der Botschafter von Axel Springer genannt. Kai Oberbeck ist von Google und die sind zusammen auf einer Podiumsdiskussion in Berlin. Das könnte spannend werden oder sie labern die ganze Zeit, man weiß es nicht.
Aber was heute Abend an dieser Verhandlung so spannend ist, dass die Opposition will da komplett anrücken und zwar zu dieser unchristlichen Stunde und wollen auch alle was dazu sagen und ist ja ihr gutes Recht und wenn jetzt nicht die Regierung auch vollständig da antanzt, dann wird das einfach gekippt. Die Mutti will ja unbedingt, dass dieses Gesetz durchgeht. Die hat auch nochmal schon jetzt in der New York Times stand drin, dass sie rumgefragt hat bei ihren Ministern und Abgeordneten, wie viele Mails die so dann bekommen hätten zu diesem Thema und nachdem dann ja, so 10, 11, ja gut, dann machen wir das, dann wollen wir das. Und dann werden die sich da heute Abend wahrscheinlich dann nochmal alle in echt fröhlicher Runde da im Bundestag versammeln müssen, um das zu besprechen.
Was ja auch schon wieder so eine geile, also apropos Jahresprodukt, ja, wie funktioniert Politik? Da hat man auch da schon wieder sehr schön gesehen, das Leistungsschutzrecht hat so funktioniert, dass sie das spät in der Nacht auf die Tagesordnung der Bundestagssitzung packen wollten und zwar so spät, dass da nicht mehr zu geredet wird, sondern dass die Redebeiträge, in Anführungszeichen Redebeiträge, in Textform abgegeben werden. Und nur weil es in der letzten Woche Aufregung im Netz gab, haben sie dann gesagt, so ja gut, okay, wir sprechen wirklich drüber.
Ja, aber es kam heute, dass genau alle Jugendorganisationen aller Parteien gemeint haben, das ist großer Käse, das wollen wir nicht und sogar die Junge Union. Also wenn sogar die Junge Union...
Was hast du gesagt? Ich muss mich hier neutral verhalten.
Wenn sogar die Junge Union da laut gegen stürmt und kein Problem damit hat, ja, mit den jungen Liberalen, mit den jungen Piraten, mit der Jugendorganisation der Grünen. Also gut, die Linken hatten auch was dagegen, aber da wollte die Junge Union nicht mit denen.
Das, ja, gut.
Aber wenn selbst die Junge Union da was dagegen sagt, dann weißt du, dass dein Gesetz eigentlich fakt.
Aber jetzt habe ich aber heute gelesen, so dass es Leute gibt, die gehen davon aus, wir werden das nicht mehr, also das wird nicht mehr verhindert. Das wird auf jeden Fall kommen. Ja, glaubst du das auch?
Passieren? Nein, also ich kann mir das nicht vorstellen. Denn wenn das Gesetz kommt, dann ist das wirklich das Aus für die deutschen Verlage. Denn Google wird das nicht zahlen. Die nehmen einfach dann alle deutschen Presseprodukte aus ihrem Suchindex raus.
Das ist ja, also es gibt in Frankreich, hat Google angekündigt, nicht alle Presseprodukte, sondern alle französischsprachigen Texte.
Ja, ja.
Weil man kann sich ja nie sicher sein, dass nicht dahinter sozusagen ein Rechteverwerter steht.
Genau, das ist ja der Punkt. Also es werden dann auch alle deutschsprachigen Texte verschwinden aus dem Netz. Nun wissen wir ja schon von der Wikipedia, dass die englische Wikipedia diejenige ist, die man eigentlich nutzen will. Aber es wird dann auch so sein, dass man überhaupt keine deutschen Texte mehr nutzen kann oder auch vielleicht nicht mehr nutzen will, weil also mit Deutsch wird man nicht mehr gefunden.
So in 200 Jahren dann gibt es so in den Geschichtsbüchern steht so, ja, wie Englisch zur Weltsprache wurde. So, eine schöne Sache noch.
Aber es ist schön zu sehen, dass Google hat da jetzt das erste Mal richtig die Kampagnenfaust geballt. Haben sie sich ja vorher echt zurückgehalten in Deutschland. Ja, sie haben damals damals einmal diese Netzzensur so zur SOPA da rausgeholt und dann, aber wenn du dir überlegst, wie viele Eyeballs Google da so am Tag hat und die da alle in so einer Kampagne dann da mal zu fokussieren.
Wobei ich das schon sehr spannend fand, weil das ist ja seit vorgestern, dass Google auf der Startseite sozusagen einen Link hat, verteidigt euer Netz.
Ja.
Und da geht's halt genau darum. Und die Reflex, die losging, war so, ja, Moment mal, Google ist doch auch nur eine große Firma, die Angst um ihre Kohle haben. Also da musste man schon mal erklären, dass diese große Firma möglicherweise das ist, was die Aktivisten auch wollen. Das ist tatsächlich nicht mehr selbstverständlich. Das fand ich schon beeindruckend.
Na bloß, es ist ja nun nicht so binär, dass automatisch der Feind meines Feindes mein Freund ist. Und
ja, ich meine nur sozusagen bei größeren Teilen, die sich nicht sozusagen mit diesem Thema beschäftigen, also die nicht sofort den Durchblick haben und sagen, okay, also Google mit den Daten, das ist die eine Geschichte, aber hier Leistungsschutzrecht wollen wir alle nicht. Das heißt, wenn Google dagegen Kampagne macht, ist es auch mal gut. So, das ist
aber ja. Ich finde es trotzdem spannend, sich das so zu überlegen, was dafür auch eine mediale Macht. Einfach so zu sagen, dass das Google dann an der Stelle kein verlegerähnliches Konstrukt ist, ist dann auch sehr gewagt. Weil ja, die können dort einfach, die haben Murdoch-Style-Kampagnenfähigkeit jetzt mal bewiesen. Mit SOPA haben sie das erste Mal in Amerika gezeigt, dass wenn sie nicht wollen, dass die Leute alle den Schwanz einziehen, und in Deutschland werden wir mal kicken, was da jetzt rauskommt. Aber ich finde das...
Möglicherweise Google verstaatlichen?
Spannend bis gefährlich. Ja, das ist ja, was die Verleger ungefähr wollen.
Ja, für Verleger Staat? Auch verstaatlichen. Welcher Staat verstaatlicht dann Google? Das ist auch ein Problem, würde ich sagen.
Dann gibt es bestimmt ein Forschungsprojekt von der Europäischen Union zur Entwicklung einer eigenen Suchmaschine, die total erfolgreich sein oder vielleicht auch nicht. Egal.
Ja, das ist Galileo wahrscheinlich.
Jetzt haben wir ja sozusagen also Urheberrecht, die großen Sachen, Musik weiß sofort jeder, weil der Freund eines Freundes ist dann auch irgendwie einmal abgemahnt worden. Leistungsschutzrecht ist man zumindest schon länger informiert, wenn man sich für diese Netzthemen interessiert. Und ist man auch drüber gestolpert, wenn man jetzt irgendwie News liest, weil das wirklich, wirklich groß wird langsam. Ich zähle jetzt Musik und Filme mal unter Medienerzeugnisse, die durchs Netz wandern.
Ach, da ist jetzt mit Mega auch spannende Entwicklung noch am Kommen. Also nicht, dass es Kimball gönnen, aber wenn man sich da überlegt, dass wenn der da unten so ein Produkt mal aufzieht mit verschlüsseltem Storage für alle und das irgendwie einigermaßen benutzerfreundlich und sexy macht und dann garantieren kann, wir können da nicht mal reingucken, kann keiner sonst reingucken, dann könnte das glatt funktionieren. Ich gönn's ihm einfach nicht, aber es ist irgendwie, er wird dann gewinnen.
Und da müsste man, also Jahresprogramm, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen wollen und sagen, 2012, das Ende der Sharehoster. Ja, also Rapid Share, Mega Upload, wie die alle hießen, wurden ja durch diese große Aktion, genau gegen Mega Upload, wo Kimball halt der Chef war, sozusagen eingeleitet, und mittlerweile ist das so ein bisschen raus. Es gibt zwar diese ganzen Sachen noch, aber es funktioniert nicht mehr so groß und so gut, wie es mal war. Und jetzt hat der Kimball gesagt so, pass mal auf, Neuseeland ist es?
Ja.
Pass mal auf, Neuseeland, ich leg dir eine fette Glasfaserleitung vom Festplatz hin, dafür mache ich die Firma bei mir auf und dann machen wir mal nochmal so einen File-Sharing-Dienst, also File-Hosting-Dienst, und das wird dann alles noch mit verschlüsselt und viel besser und überhaupt.
Ja.
Jetzt würde ich aber nochmal weg von Film, Musik und Leistungsschutzrechten, hat der Herr Maher noch eine Sache mitgebracht, die in so einer Ecke ist, die total wichtig ist für die Gesellschaft, glaube ich, aber die kaum jemand auf dem Schirm hat. Herr Maher.
Ja, also es ist die Geschichte mit dem Paragraph 52a des Urheberrechts. Da ist geregelt, dass in der Wissenschaft und in Schulen auf internen Servern Material vorgehalten werden kann, also für die Schüler bzw. für die Studenten.
Mhm.
Und diese Erlaubnis, diese Ausnahme, also sogenannte Schranke des Urheberrechts, ist befristet bis zum 31.12.2012. Also bald wird das nicht mehr möglich sein. Und haben alle Schulen natürlich so ein Intranet mit Servern und Unis sowieso, wo halt auch das Material drauf liegt, was man unbedingt braucht, um sein Examen vorzubereiten. Und das soll eigentlich alles zum 1. Januar 2013 abgeschafft werden, wenn diese Regelung nicht verlängert wird. Mhm. Und das ist im Augenblick im Gespräch und vielleicht wird diese Nacht ja noch eine Verlängerung entschieden.
Wenn nicht, das ist also wird heute auch in dieser Bundestagssitzung
möglicherweise verhandelt. Ja. Also okay. Es ist bereits der Gesetzentwurf für die Verlängerung liegt vor.
Mhm.
Und das soll eben jetzt auch verhandelt werden.
Wie ist da die Stimmung so?
Die Stimmung ist so, dass CDU, CSU und FDP tatsächlich diese Verlängerung wollen bis 2014. Was natürlich immer noch eine Krücke ist, denn eigentlich sollte sowas selbstverständlich sein. Und es sollte eigentlich auch noch viel mehr geben. Denn was nützt das, wenn irgendwelche Profs ihre Vorlesungen auf internen Servern bereitstellen. Die sollen natürlich öffentlich sein und auf iTunes U oder auch auf irgendwelchen anderen Plattformen zur Verfügung stehen und nicht in irgendwelchen auf irgendwelchen geschlossenen Benutzerplattformen nur sein. Aber selbst das soll eben ab dem 1. Januar nicht mehr möglich sein, wenn das Gesetz nicht verlängert wird.
Und das Gesetz, wenn das verlängert wird, heißt das sozusagen, es gibt dann wieder eine Frist, die abläuft?
Genau, bis 2014.
Gibt es dann nicht mal irgendwie die Bestrebung, dass man sagt, okay Leute, wir brauchen mal, sagen, also fristlos ist ja immer so schön gesagt, aber sozusagen tatsächlich erstmal eine unbefristete Regelung?
Ja, das bräuchte man eigentlich, aber das will irgendwie keiner. Der Druck vom Börsenverein des Buchhandels ist da irgendwie sehr hoch und die derzeitige Regierung will nicht einfach sagen, ach ja, das soll jetzt immer so sein. Die sind da eben unter Druck von Lobbyisten, wie man deutlich merkt. Und deshalb immer diese vorsichtige Regelung, also nochmal 2 Jahre verlängern.
Das sollten sie eigentlich mal mit allen Gesetzen machen. So gleich Verfallsdatum ran, das ist irgendwie so dieser ganze Gesetzescraft, der nicht regelmäßig wieder...
Weiß ich nicht, ob man sich da nicht irgendwie was einhält. Also weil klar, für die einen Sachen ist es gut, dass sie immer wieder auf den Prüfstand kommt, aber bei der anderen ist natürlich dann jedes Mal, wenn man sozusagen, wenn ein Gesetz da ist, was halt gut ist, und das wird dann alle 2 Jahre wieder neu verhandelt. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht was einhandelt, was eintritt quasi. Also so, stell dir vor, Netzneutralität und in 2 Jahren kommen sie wieder alle und sagen so, naja, nö, müssen wir jetzt, brauchen wir jetzt ja und naja, und überhaupt. Auch ein spannendes Thema, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Jetzt machen wir erstmal das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und danach geht es noch ein bisschen um Politik. Dann reden wir nämlich über ein transparentes Gesetz.
Fritz, Blue Moon. Die 2 Sprechstunden.
Wenn das die Leute sehen könnten, die hier für die Technik verantwortlich sind. Da stehen Getränke im Studio. Das kann nur eins bedeuten, das ist Chaos Radio. Einmal im Monat kommt der Chaos Computer Club her. Heute geht es nicht um ein einzelnes Thema, sondern um einen Jahresrückblick auf 2012. Wir haben gerade schon im Eildurchmarsch über die verschiedenen Urheberrechtsprobleme gesprochen, die wir haben und die daraus resultieren, dass die Technik ein bisschen weiter ist als viele andere Leute. Zu Gast sind Erdgeist, THS und Maha. Hallo nochmal.
Hallo.
Und Maha ist ja jemand, der beschäftigt sich auch mit Sprech. Er nennt es manchmal Neusprech, ich nenne es gerne Politikersprech. In dieser Urheberrechtsdebatte gibt es da sozusagen bestimmte Verschleierungstaktiken, die gerne verwendet werden?
Naja, also wir sehen das ja schon bei so einem Wort wie Leistungsschutzrecht. Also und immer wird, es wird immer geschützt, wenn man es genau nimmt, also es wird alles geschützt, auch wir hatten das ja vorhin schon bei der GEMA-Vermutung, also es ist, die Musik ist geschützt, aber es bedeutet in letzter Konsequenz, dass man sie gar nicht nutzen kann, dass sie also sozusagen vor den Nutzern geschützt wird und das ist ja eigentlich schon irgendwie die verkehrte Welt.
Okay, na gut, meinst du, wir kommen aus dem Schutz irgendwann raus?
Ja, ich hoffe schon.
Also. Schauen wir mal. Haben wir nächstes Jahr noch viel Zeit. Was es dieses Jahr auch gab, ist an der politischen Ebene eine sehr spannende Entwicklung. Und zwar gibt es in Hamburg jetzt ein sogenanntes Transparenzgesetz. Und dass es das gibt, ist auf eine besonders Leistung, muss ich sagen, zurückzuführen. Von einer Gruppe von Leuten. Aber da hat auch jemand mitgearbeitet, der auch im Club ist. Und dieser jemand heißt Dodger und ist, wie gesagt, im Club in Hamburg und ist jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend.
Moin, moin, Jan.
So, nochmal Transparenzgesetz und wie es dazu kam in Hamburg in 2 Minuten.
In 2 Minuten. Es gab eine Volksinitiative aus Mehr Demokratie, Transparency International und dem Club. Und die kam auf die Idee, wir brauchen mehr Informationen. Das Informationsfreiheitsgesetz reicht nicht. Und daraufhin hat man sich hingesetzt und wir haben dann gemeinsam in einem Wiki im Internet ein Gesetz geschrieben, haben das anschließend von Juristen prüfen lassen und haben das dann über eine Volksinitiative eingereicht und haben das nach einem Jahr, ohne in eine große Unterschriftensammlung zu gehen, durch die Politik durchbekommen. Und das ist seit dem 6. Oktober in Kraft in Hamburg.
Und was genau kann man jetzt mit diesem Transparenzgesetz machen?
Der Grundansatz ist der, dass alle Informationen, die mit Steuergeldern bezahlt sind, im Endeffekt auch für die Bürger, die sie ja bezahlt haben, frei sein sollen. Das heißt, ich kann also in Zukunft, das ist jetzt im Moment im Werden, in 2 Jahren wird es fertig sein, im Internet in ein Informationsregister gehen und kann mir alle Informationen, die mich irgendwo betreffen, sprich, was passiert mit der Brachfläche auf der anderen Straßenseite, wird da gebaut oder was passiert mit diesen Schlaglöchern in der Straße oder aber auch, Was für ein Gehalt bekommen die Manager der Stadt- oder landeseigenen Konzerne, etc., etc.? Solche Informationen kann ich mir dann da abrufen.
Jetzt habt ihr das durchgesetzt durch eine Bürgerinitiative. Es gibt jetzt dieses Gesetz. Gibt es da schon auch erste Ergebnisse? Also sind da schon Anfragen jetzt durchgegangen?
Es gibt schon Anfragen. Wir haben natürlich hier in Hamburg den großen Aufreger, die Elbphilharmonie. Da hat man auch bundesweit, glaube ich, von gehört, so ein Milliardengrab und Bauruine im Moment. Und das war die erste Anfrage, die wir da reingekippt haben, ungefähr 3 Minuten, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist.
Okay.
Und die Jungs von Frag den Staat haben da dankenswerterweise ihr Portal erweitert. Das heißt, es gibt jetzt Frag den Staat Hamburg. Mhm. Und da kann man sehr einfach Anfragen erstellen, die dann direkt in die Verwaltung gehen. Und da gibt es schon mittlerweile einige. Ich habe jetzt 2-3 Tage nicht mehr drauf geguckt, aber bestimmt 50, 60 Anfragen gibt es da schon. Und da ist die Verwaltung jetzt gerade fleißig bemüht, die zu beantworten.
Gibt aber sozusagen noch nichts, was man an Ergebnissen vorweisen kann.
Ja, das ist natürlich jetzt der Punkt, dass zuerst natürlich die großen Brocken da reingefallen sind. Also solche Sachen wie die Elbphilharmonie. Dann wurden hier in Hamburg die Stromnetze privatisiert, ähnlich wie in Berlin die Wasserwerke. Da will man die Verträge sehen. Und also alles solche Sachen, die schon seit Monaten und Jahren in der Schwebe sind. Und bei solchen Altverträgen hat die Stadt halt den Auftrag jetzt und haben 6 Monate Zeit, da nachzuverhandeln und irgendwelche Geheimhaltungsklauseln aus den Verträgen rauszuverhandeln. Mhm. Da müssen wir denen also ein bisschen Zeit lassen. Da kommt also jetzt nach und nach kommen da die Antworten rein.
Jetzt ist es ja beim Transparenzgesetz so, ihr habt ja ein schönes Druckmittel. Denn in Hamburg ist es so, wenn man eine bestimmte Anzahl von Stimmen sammelt, also eine ganze Bevölkerung, dann wird so etwas gleich Gesetz. Und das sozusagen, also die Gefahr dessen hat möglicherweise die Politik dazu animiert, dann möglicherweise schon vorher drüber nachzudenken. Jetzt ist es ja so, anders von Deutschland funktioniert es nicht, aber so ein Transparenzgesetz wollen natürlich trotzdem vielleicht noch ein paar mehr Leute haben. Habt ihr da Anfragen bekommen? Gibt es da Pläne, das irgendwie auszuweiten?
Ja, also auf jeden Fall. Sowohl in NRW, da gibt es eine relativ starke Bürgerbewegung, auch über mehr Demokratie, die da dran ist. Im Saarland gibt es Bestrebungen, in Berlin gibt es auch Bestrebungen. Leider hat sich das bewahrheitet, was wir hier vermieden haben, nämlich dass die Parteien von vornherein mit im Boot sind. Wir haben es also erstmal mit NGOs gestartet. In Berlin gibt es im Moment einen Riesenstreit zwischen den Grünen und den Piraten, wer es denn jetzt erfunden hat.
Oh, das ist natürlich total wichtig, sich mal darüber zu streiten.
Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil da sollte man vielleicht einfach mal die Gräben überwinden und inhaltlich zusammenarbeiten. Das hat hier super funktioniert. Hier waren auch die Grünen und die Piraten mit im Bündnis dann später als Partner. Und es hat eigentlich immer super geklappt in der Zusammenarbeit. Und vielleicht können sich die Berliner da mal ein bisschen am Riemen reißen.
Na, habt ihr gehört, Berliner? Reißt euch mal am Riemen hier. Hast du denn was in Aussicht? Also glaubst du, da geht noch mehr im nächsten Jahr? Oder wird das sozusagen in den anderen versanden, weil die da das Druckmittel nicht haben, dieses so, na, im Zweifelsfall lassen wir halt die Bevölkerung entscheiden?
Na, ich denke mal, da wir ja auf eine Bundestagswahl zulaufen und das Thema Transparenz ja auch in der Bundespolitik relativ hochkocht oder immer wieder aufkommt, wird es da unter Umständen in Bezug auf die Bundestagswahl doch die ein oder andere Bereitschaft geben. Aber was da jetzt konkret in den Ländern passiert, muss man abwarten. Jetzt sagen wir natürlich auch hier aus Hamburg, wir wollen uns nicht in jedem Bundesland hinstellen und denen vormachen, wie das geht. Zumal ja jede Landesregierung oder jedes Land eigene Gesetze hat. Das müssen die schon selber machen, wir können halt nur beraten. Also ich habe ehrlich gesagt nicht vor, die nächsten 12 Jahre durch Deutschland zu reisen und Unterschriften zu sammeln.
Was? Ich dachte, du machst so einen tingelnden Betrieb auf, Transparenz auch unterwegs. Oder irgendwie
Och,
so.
Nö, ich habe noch andere Hobbys.
Na gut, aber ihr könnt ja in Deutschland ein Beispiel nehmen. Er war mit dabei beim Transparenzgesetz in Hamburg und möglicherweise gibt es das ja auch bald woanders. Dodger, vielen Dank und viel Spaß dann bei deinen anderen Hobbys.
Einen schönen Abend.
Bis dann, tschüss. So, das geht ja hier wie das Brezelbacken heute. Jetzt frage ich mich ja, wollen wir jetzt weitermachen mit Politik oder wollen wir mal so ein bisschen einen Extremschwenk machen, wie die Werte-Runde hier im Radio?
Wetter und Verkehr?
Nein, dazu kommen wir später möglicherweise. Was ich ein interessantes Thema fand, was sich so um die Ecke in mein Hirn drängte in der Vorbesprechung dieser Sendung, ist eins, das liegt mir sehr am Herzen, aber das hatten wir erst gar nicht auf dem Schirm. Da geht es um Telefone und deswegen ist ja der THS auch hier. Glaube ich, oder?
Naja, bin eigentlich nur hier zum Autofahren.
Ja, aber du hast auch so ein paar Dinge gesagt, die ich deshalb so interessant fand, weil Also wenn nicht schon 2011, ist dieses Jahr, also würde ich tatsächlich sagen, so das Jahr der Smartphones in dem Sinne, dass immer mehr Leute so ein Ding haben, dass es immer mehr der Computer ist, den Leute am meisten nutzen und dem aber viel weniger, ein Gefühl dafür existiert, dass das ja auch so eine Rechenmaschine ist, die angreifbar ist, die vielleicht sicher gestaltet sein sollte. Also diese ganzen Gedanken, die man sich bei Rechnern macht, also da ist ja so, also Virenscanner und Firewall auch, wenn manche Leute sagen, das bringt alles sowieso nichts, aber zumindest haben die Leute es schon mal gehört. Also das Konzept von Sicherheit bei einem Computer ist da, bei Handys scheint das irgendwie gar keine Rolle zu spielen. Warum nicht?
Naja, auf das Thema gekommen sind wir einfach, weil wir überlegt haben, was war in diesem Jahr überhaupt so interessant oder so wichtig, und ich habe das halt einfach mal reingeworfen, weil ich persönlich fand das einfach wichtig, weil nicht um jetzt hier irgendwie Werbung zu machen für einen Hersteller, aber Microsoft wollte halt mit ihrem neuen Betriebssystem halt den Markt ein bisschen aufmischen, und ich war halt einfach sehr gespannt darauf, denn ich bin sehr frustriert, was auf diesem Markt los ist. Also ich benutze halt irgendwie zwar selber eines dieser Mainstream-Telefone, aber ich bin einfach unzufrieden. Insofern, als dass ich einfach Angst habe, die Dinger, die sind einfach sicherheitstechnisch nicht auf einem Stand, wo ich sage, das ist halt irgendwie ein vernünftiges Niveau, ein vernünftiges Level. Die Hersteller scheinen da auch die Prioritäten anders zu setzen. Es gibt halt Apple, die legen halt sehr viel Wert auf Benutzbarkeit und tolle Oberfläche, und es gibt halt irgendwie die Business-Telefone von BlackBerry, und es gibt halt Frickel-Telefone mit Android, und ja, ich finde das alles sehr unzufriedenstellend. Ich mag mich halt selber nicht auf eine bestimmte Plattform festlegen, und deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Okay, jetzt kommt da Microsoft an. Die tun ja nachweislich schon seit ziemlich vielen Jahren ziemlich viel für ihre eigene Sicherheit. Also da kann man halt sagen, was man möchte. Sie sind da aktiv dabei, halt auch zu investieren, dass ihre ganzen Produkte ein bisschen sicherer werden. Und ich dachte, ich habe mir dafür von versprochen und habe mich ein bisschen darauf gefreut, dass es endlich jemanden gibt, der vielleicht mal neue Maßstäbe setzt.
Und
ja, nun kam halt dieses Microsoft Windows Phone 8 endlich mal auf den Markt, auf einem Nokia-Telefon. Mhm. Und ich habe es mir dann halt auch mal angeguckt, weil ich halt einfach wirklich, ich habe echt gehofft, dass Microsoft in der Lage ist, mal diesen Mittelweg zu finden zwischen guter Benutzbarkeit und schöner Benutzeroberfläche und Sicherheit, und einfach so ein bisschen das vereint von einem iPhone und von so einem BlackBerry. Ich meine, ich benutze halt ein Telefon heutzutage auch anders als vor 5 oder 6 Jahren. Ich bin halt auch viel unterwegs. Ich brauche halt vernünftige Anwendungen, mit denen ich halt irgendwie meinen ganzen Geschäftsablauf auch ein bisschen durchorganisieren kann und alles. Mhm. Und das ist halt, ja, zum Beispiel so ein iPhone bietet mir halt auch so ein IP-Sec, VPN. Ich kann...
Ein Ding, mit dem man sicher kommunizieren kann?
Ja, das erlaubt mir halt einfach auf eine sehr einfache und Art und Weise eben eine sichere Verbindung zu Systemen zu öffnen, die ich halt so nicht frei im Internet verfügbar stehen habe, weil sie eben einfach auch sensible Daten beinhalten. Zum Beispiel eben so ein Kalender, und ich tue halt nicht meine Daten in irgendeine Cloud. Also jeder Anbieter hat heutzutage noch irgendeinen Cloud-Service. Also da hat Apple halt ihre Apple-Cloud, und Microsoft hat ja auch ihre Cloud, und Google hat natürlich eine Cloud, und alles, was du da an Business-Daten hast, soll da halt sofort hin. Apple sind sogar die einzigen, die irgendwie noch ein anständiges Backup-Konzept vorzulegen haben. Wenn ich mir irgendwie so ein Google-Phone angucke, die einzige Möglichkeit, sein Telefon zu backuppen, ist halt irgendwie alles in die Cloud zu schieben. Und ich finde das halt einfach wirklich eine Frechheit. Und daher habe ich halt gehofft, dass Microsoft, die ja jetzt 7 Jahre quasi untätig von oben auf diesen Markt herabgeschaut haben, habe ich einfach gehofft, dass die in diesen 7 Jahren einfach aus den Fehlern der anderen gelernt haben und endlich ein Telefon auf den Markt bringen, was sich von jeder Plattform so das Beste runternimmt und irgendwie, naja.
Das ist, also man muss ja aber auch der Zunge zergehen lassen, sozusagen. Also Microsoft, die jetzt nicht unbedingt den Ruf haben, die Sicherheit erfunden zu haben, dass das sozusagen die Hoffnung möglicherweise sein kann. Ich muss nochmal nachfragen, also du beschäftigst dich auch ganz viel mit Sicherheit. Ist der Anspruch, den du hast, besonders hoch, oder ist es einfach so, dass dass Smartphones generell, also auch für einen normalen Menschen, sehr unsicher sind, aber es einfach keiner weiß, weil sozusagen nicht kommuniziert wird?
Ich glaube, meine Ansprüche sind schon relativ hoch, aber ich finde auch, dass auch Otto-Normal-User da durchaus höhere Ansprüche an seine, an die Sicherheit seiner eigenen Daten stellen kann. Also ich meine, jeder sollte sich mal fragen, ob es halt einfach, ob es so sinnvoll ist, irgendwie sämtliche privaten Daten in irgendeine Cloud reinzustecken. Also irgendwo muss es halt auch einfach Grenzen geben. Und ich hoffe halt einfach, dass die Hersteller von Betriebssystemen und Software sich auch so ein bisschen in der Pflicht sehen, dem Benutzer ein gewisses Sicherheitsniveau zu bieten und er sich dann da vielleicht wirklich explizit aus diesem Sicherheitsniveau befreien muss, wenn er mit seinen Daten rumsauen möchte. Jetzt soll er das gerne tun können, aber ich finde, man kann halt schon irgendwie einen höheren Standard ansetzen und ich hatte halt einfach die Hoffnung, dass es eben Microsoft gelingen wird. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie Werbung machen oder sowas. Ich habe schon viele dieser Plattformen angeguckt und ich bin halt echt genau deswegen ja auch so frustriert, weil ich kenne, es gibt halt einfach niemanden, der es wirklich richtig macht. Und
ich wollte gerade noch mal fragen, sagen, es gibt jetzt alle großen Player, also wirklich alle haben jetzt ihre eigene Smartphone-Plattform auf dem Markt. Glaubst du, da kommt noch irgendwie so mal Druck, dass irgendeiner sich dann unter Druck gesetzt fühlt und sagt, okay, ich will das jetzt auch mal sicher machen und gleichzeitig bedienen wir einfach, weil es das einzige Unterscheidungsmerkmal ist, wo man noch was drehen kann?
Bloß juckt doch keinen. Ich meine, du musst gucken, selbst wenn du ein toll sicheres Telefon hast, wo Leute darüber nachgedacht haben, wie man die Daten schützen kann, installieren die Leute als allererstes ihren WhatsApp und backuppen ihre gesamte Kontaktliste da unverschlüsselt übers Internet auf den Server von dieser Firma. Ich meine, das ist die Realität da draußen. Da muss
also das, okay, 2012, das Jahr, in dem es normal wurde, dass ein beliebiger Messenger-Dienst auf dein Handy das Adressbuch ausliest und auf irgendeinen Server irgendwo packt. Das habe ich nicht verstanden.
Nein,
nicht
das interessiert überhaupt keinen.
Nee. Also das Ding ist sozusagen, also jetzt mal abgesehen von dem, was technisch gerade passiert, das ist total normal geworden. Also ich habe mich ja jetzt sozusagen fürs Programm, fürs Tagesprogramm auch häufiger damit beschäftigt. Gibt es denn zu diesem WhatsApp-Dienst, der sozusagen nicht nur das Adressbuch überträgt, sondern der so jede Woche eine neue Sicherheitslücke mitbringt, also so wie Microsoft Internet Explorer früher. Und das ist wirklich, wenn man mit Leuten redet, die so eine Dienste benutzen, das ist für die völlig normal, dass das eigene Telefonbuch einfach irgendwo hochgeladen und abgelesen wird, weil das ist ja dann so schön einfach.
Naja, aber ich meine, da ist ja irgendwas schiefgelaufen, denn ich meine, WhatsApp ist eben der Dienst, mit dem man eben wirklich plattformübergreifend was machen kann. Das hätten aber, ich meine, Telekom oder andere Firmen hätten doch auch was plattformübergreifendes machen können. Haben sie aber nicht, weil sie immer mitkassieren wollten. Ich meine, SMS ist ja irgendwie als Cash-Cow angesehen, immer noch, obwohl die Zeit eigentlich völlig vorbei ist. Mhm. Und wenn niemand was plattformübergreifendes macht, dann darf man sich hinterher nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwie...
Ja, aber das hätte ich sagen, das war WhatsApp, war nur die erste. Und das ist immer wieder was, ich beobachte. Facebook, ja, so waren groß. Skype, so ein Dienst, auch groß. So, alle haben es, deswegen benutzen es alle, egal wie sicher das ist oder nicht. WhatsApp ist jetzt auch so. Ja. Es gibt andere.
WhatsApp hat, glaube ich, sogar nochmal eine ganz andere Dimension. Also viel mehr Leute benutzen das eigentlich völlig ohne das Bewusstsein, dass das jetzt irgendwie auch was mit Internet und sozialen Netzen zu tun hat. Und das interessiert sich überhaupt niemand darum, dass die gerade mit so massiven architekturbedingten Sicherheitslücken aufwarten. Also ich meine, das ist auch katastrophal eigentlich im Vergleich, weil du meintest vorhin Internet Explorer und so weiter. Das kannst du, glaube ich, gar nicht vergleichen. Das ist eigentlich richtig krank, was sie da gebaut haben und dass die nicht darauf reagieren. Ich meine, was tun die jetzt? Schweigen die das tot? Was glauben die, dass sich ihre architekturellen
natürlich, aber Probleme, ich meine, du hast doch gesehen, wie lange GSM sich gehalten hat, nachdem dort die Sicherheitslücken bekannt geworden sind.
Ja,
die
Leute, GSM gab es nicht wirklich eine Alternative für End-User.
Also ich würde mal erstmal darauf warten, was passiert, wenn dann die Einjahresphase vorbei ist, wenn WhatsApp noch kostenlos war und dann die Ersten da alle wieder rausstolpern, weil sie doch keine Lust haben, Geld zu bezahlen. Weil man hat es ja jetzt ein Jahr benutzt, war kostenlos und dann suchen sie sich den nächsten Startup-Dienst, der ihnen auch kostenlose SMS anbietet.
Ja, noch unsicherer ist.
Das ist ein weiteres Ding, wo ich gleich mal drüber ranten möchte, aber ich möchte jetzt erstmal Folgendes sagen.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Und zwar würde es mir tatsächlich mal darum gehen, dass jemand anruft, der WhatsApp immer noch benutzt und erklärt, warum. Wir sind jetzt zwar so, also relativ ausgekreist und mit Schaum vom Mund durchs Studio gelaufen. Wir sprechen, wir reden ganz zivilisiert mit euch. Mich würde es wirklich mal interessieren. Also sagen, weil aus meiner Perspektive gibt es keinen Grund, diese Dienste zu benutzen. Ich weiß aber, es gibt viele Leute. Das heißt, wenn ihr das macht, ruft mal an und erzählt, warum. Und vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund, der total einleuchtend ist. 031 70 97 110. Die andere Sache, die mir in diesem Zusammenhang immer wieder auffällt, ist, dass auch viele Menschen anscheinend nicht verstehen, dass umsonst nicht so geil ist.
Ja, der Spruch ist, wenn du für irgendeine Dienstleistung nicht bezahlst, dann bist du die Ware und nicht der Kunde. Ich fand, hast du den Fall gesehen von diesem Oxford Dictionary Hersteller, der dort vorgestern...
Nein.
Der hatte ein Kopierschutzmodul in seine ziemlich teure iPhone-Software reingetan, die im Fall, wenn er denkt, dass er gerade auf einem gejailbreakten Telefon installiert wurde, mit ohne aus dem App Store runtergeladen zu werden, der dann per Twitter eine Nachricht losschickt, ich bin böser Raubkopierer, ich habe diese Software geklaut und ich überlege mir das jetzt demnächst dreimal. Das Problem war, dass dieses Kopierschutzmodul durch irgendeine komische Situation, wenn sie im falschen Moment das Telefon ausgegangen ist, diese Aktivierung verloren hat und dann einfach losgetwittert hat, so dass dann mehrere tausend Leute dann gefragt wurden, sag mal, möchtest du ein bisschen mehr Permissions geben, zum Beispiel wie Twitter-Account mitbenutzen? Die meisten Leute haben dann gesagt, und dann haben sich tags drauf darüber gewundert, dass für diese 55 $ teure Software, die in deren Namen getwittert hat, obwohl sie eigentlich dafür bezahlt haben.
Oh.
Und die Antwort der Firma war so ein bisschen, irgendwie müssen wir auch unser Geld machen. Alle Leute raubkopieren unsere Software und ist da wohl verständlich. Die hatten irgendwie keinerlei Schuldbewusstsein, dass sie da sich als die Nutzer ausgeben und dann in deren Namen eigentlich unter falscher Flagge dort Nachrichten verbreitet haben. Ich glaube, in Deutschland ist es sogar justiziabel, das ist Kreditgefährdung. Also ich glaube, ich hätte in Deutschland mal gleich den da auf die Finger gehauen. Aber das scheint auch total normal, dass man auf einer Applikation, die man gerade aus dem App Store installiert hat und die genau alle Rechte möchte, Kontakte angucken, das Internet Vollzugriff haben, Kamera aktivieren, Mikrofon aktivieren, keine Ahnung, kann man den nur am Block
alles ausschalten. Das ist Standard, da gewöhnen sich die Leute dran. Ja. Ich meine, hast du mal irgendwie so ein Google-Phone angemacht? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass man da die Rechte irgendwie vorher sieht, bevor man sich die Anwendung installiert. Aber wenn so eine Anwendung irgendwie mal für sich so einfach mal alle Rechte in Anspruch nimmt, dann wird doch wohl keiner irgendwie sagen, nö, dann installiere ich es halt nicht. Mhm. Macht halt keiner.
Ja, das ist also, ja. Ja, also ja, im Chat zur Sendung geht es gerade ein bisschen ab, da sagen so Leute, ja, das Problem ist ja, dass es irgendwie Leute, die WhatsApp nutzen, werden kaum Chaosradio hören und umgedreht. Aber sagt der Lars, wer sagt denn das? Irgendjemand hat gesagt, dass die Chaosradio-Hörer natürlich Leute kennen, die WhatsApp nutzen, da vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben können. Das würde ich doch sehr begrüßen. Ich weiß gar nicht, ist das was? Also stell mir jetzt, also auch ihr als Club, so man sieht da, also so, da gibt es dieses Konstrukt, ja, Nachrichtendienst und da ist so ein Dienst, der ist total unsicher und die Leute benutzen das trotzdem, schlägt man dann irgendwann die Hände über den Kopf zusammen und sagt so, ja, mach doch, ist uns doch egal. Oder gibt es da noch so eine Art Bildungsauftrag, dass wir uns jetzt sozusagen vornehmen, okay, 2013, wir predigen mal ein bisschen.
Naja, das ist schon, unser Sendungsbewusstsein geht da schon in die Richtung, aber wahrscheinlich kennst du diesen Effekt auch, wenn man da so nach 2 Monaten das erste Mal in seine Küche kommt, nicht aufgeräumt hatte und dann so sich da die Gummihandschuhe anziehen muss, um irgendwo anzusetzen.
Okay, warte, ich möchte das kurz zusammenfassen. Leute, wenn ihr weiter WhatsApp benutzt, dann kommt irgendwann Erdgeist mit dem Gummihandschuh. Also wenn das jetzt nicht Argumentation genug ist, dann weiß ich es auch nicht. Nein, aber ernstlich, soll man das noch weiter versuchen oder vertreibt man dann irgendwann auch Leute, wenn man sozusagen, wenn man sie andauernd von etwas zu bekehren versucht, was ja eigentlich total praktisch aussieht?
Ich weiß nicht, ich bin eigentlich mal großer Verfechter von Dingen vorleben, von eventuell...
Ja, ja. Also ich meine, wir machen ja auch Chaos macht Schule, ist ja auch eine Initiative des Chaos Computer Clubs, wo halt Leute aus dem Chaos Computer Club in Schulen gehen, um dort Aufklärungsarbeit zu machen. Und vor 2-3 Jahren, da hat man dann immer noch vor Facebook gewarnt. Aber es ist doch jetzt überhaupt nicht mehr zeitgemäß, in eine Schule zu gehen. Ich meine, es hat sich bei Facebook ja nichts verändert. Es ist ja eher noch schlimmer geworden. Aber man kann einfach dann nicht mehr sagen, steigt bei Facebook aus. Für WhatsApp kriegt man das vielleicht noch hin.
Aber man kann jetzt sagen, benutzt es wenigstens auf so eine bestimmte Art und Weise.
Genau. Ich glaube, bei WhatsApp wird es noch schwieriger, weil das eben gerade bei Schülern und jungen Leuten, die wenig Geld haben, einfach mal essentiell wichtiges Kommunikationsmittel geworden ist.
Ja, aber selbst da gibt es doch Alternativen. Das verstehe ich halt nicht.
Echt? Welche denn?
Es gibt wahrscheinlich nichts, wo ihr jetzt sagen würdet, hey, das ist super, das dürft ihr alle benutzen, aber zum Beispiel gibt es Kick, so einen kleinen Dienst, der ist also A, ist da kein Telefonbuch-Upload, B, verschlüsselt er seine Nachrichten, also zumindest, also nicht wirklich von User zu User, aber immerhin die Kommunikation zum Server. Das ist sozusagen nicht das perfekte Ding, aber es ist ein kleiner Schritt besser. Ach,
der eigentliche Weg wäre eigentlich dahin zu lobbyen, einfach SMS kostenlos zu machen.
Warum schreibt ihr sowas nicht?
Zeit.
Also ich meine, ich sage das immer wieder, das habe ich vorhin auch schon gesagt, dass es einfach ein Unding ist, dass für die SMS immer noch derart viel kassiert wird.
Okay, das heißt also, Forderung wäre dann quasi so, liebe Telekommunikationsanbieter, ihr schlagt jetzt einfach nochmal, keine Ahnung, 2,99 € auf den Tarif drauf und dafür SMS ab. Ach, jetzt.
Die kostet denn doch in Wirklichkeit nichts. Was denn das mal für eine...
Kostet wirklich nichts?
Nee.
Also ich habe ja neulich gelernt, also hier auch in einem Chaosradio, wo wir mal über das Internet gesprochen haben, dass Daten schon auch Kosten verursachen.
Ja, es gibt da Interconnect-Kosten für so Gespräche und es haben auch Telefoniefirmen angefangen, damit Geld zu verdienen, dass ihre User angerufen worden sind. Und diese Interconnect-Kosten sind ja jetzt auch von der Regulierungsbehörde begrenzt worden, auf was war so wie unter 2 Cent. Aber da gibt es nochmal eine eigene Chaos-Radiosendung nächstes Jahr.
Okay.
Da wären wir mal in die.
Schreibt euch das mal auf, was wir hier schon an Themen so angesagt haben. Müsst ihr noch einfordern.
Eine Alternative, Entschuldige, ich wollte noch.
Ich wollte nur sagen, dass SMS dort einfach so im Mikrocent-Bereich nicht wirklich was ausmachen. Und wenn alle Anbieter in Deutschland einfach sagen würden, ja, dann eben nicht. Aber es gibt halt noch Leute, die...
Selbst dann würden die Leute, glaube ich, aber tatsächlich WhatsApp nutzen, weil das kann ja auch Video, das kann ja auch Töne, das kann Gruppenunterhaltung und so weiter und so fort. Also SMS sozusagen...
Ja, aber da hast du dann den Preis ungefähr schon, was die Leute bereit sind, dafür auszugeben. Ja. Also wenn ihnen bewusst ist, dass WhatsApp irgendwann mal Geld kostet, dann hast du ja schon ungefähr das Gefühl dafür, was so Leute noch dafür bereit sind, auszugeben für einen convenient Chat-Tool mit Bilder transferieren.
Na gut, schauen wir mal. Wir haben jetzt, wartet mal. Ich muss mal kurz hier, es geht heute alles drunter und drüber. Ey. Ich schiebe das alles auf euch. Ihr seid schuld.
Gerne.
Blitz. Blue Moon. Die 2 Sprechstunden.
Immer noch das Chaosradio im Blue Moon und wir haben jetzt tatsächlich eine Anruferin zu WhatsApp. Hallo und guten Tag, Tanja.
Ja, hallo.
So.
Ja,
erste Frage. Nutzt du WhatsApp?
Ja.
Warum?
Weil es mir Spaß macht und ich habe mich tierisch geärgert, als ich eben euch zugehört habe und dachte, was für ein klugscheißer Männerverein. Aber dann hörte ich, Chaos Computer Club, die kennen sich natürlich aus. Und wie ihr Jungs euch denn damit beschäftigt, habt ihr natürlich wahrscheinlich, also ihr beschäftigt euch wahrscheinlich mit wenig anderem. Und Leute, die vielleicht einfach Dinge mal benutzen, weil sie Spaß dran haben und vielleicht nicht immer sofort über die Sicherheitsfrage nachgedacht haben, werden hier verurteilt und niedergemacht. Also das finde ich echt bisschen frech.
Naja, aber tatsächlich ist es ja bei WhatsApp so, dass nicht sozusagen nur die Auskenner das wissen, sondern das war heute wieder in den Schlagzeilen.
Ja, dann habe ich heute die Schlagzeilen nicht gesehen.
Hm. Okay. Aber,
also ich meine, auf der anderen Seite bin ich ja dankbar, dass ich informiert werde, dass mein komplettes Adressbuch da hochgeladen wird. Das finde ich natürlich nicht so sexy, klar. Aber dann würde ich auch sagen, verdammte Scheiße, muss der Chaos Computer Club einfach irgendwie mehr in die Medien, also viel mehr in die Medien.
Ja. Aber das finde ich jetzt eine spannende Frage. Die ist tatsächlich nicht bewusst gewesen, dass WhatsApp diese Sachen hochlädt.
Ja. Ich finde es total geil, was sie für Bildchen da anbieten. Vielleicht bin ich auch Mädchen, ja, und finde es schön, andere Arten von, wie soll ich denn sagen, Messages zu verschicken. Vielleicht ist euch Jungs das egal, kann ja sein. Also ist jetzt sehr klischeehaft, aber
nö, ich finde es
schon schön mit den Bildchen und so. Ja, macht tierisch viel Spaß, hat mich auch gefreut, als es wieder noch mehr Bildchen gab.
Also du meinst die Smileys damit?
Ja, natürlich.
Ach so.
Nein, nicht nur Smileys, das sind ja ein paar mehr Bildchen.
Du, ich finde diese Form der Kommunikation auch cool, weil man halt, wo man gerade ist, wo man steht und geht, kann man halt einfach irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Fotos mal rumschicken zu irgendwelchen Leuten.
Genau. Das ist von der Anwendung her super geil. Aber klar, finde ich, also wenn es so unsicher ist, finde ich es natürlich super scheiße.
Ich glaube, das Hauptproblem ist doch, dass man nicht im Vorfeld darüber aufgeklärt wird, dass man da so einen massiven Verlust an Privatsphäre eingeht. Und aus genau diesem Grund habe ich zum Beispiel auch irgendwann mal gesagt, als ich das halt auch mal realisiert habe, was das eigentlich ist, habe ich mir eine Alternative gesucht und habe halt überlegt, okay, WhatsApp basiert halt auf einem bestimmten Protokoll, was auch bekannt ist als XMPP oder andere sagen halt Jabber dazu. Das ist halt ein Instant Messenger, wie man ihn halt vom Computer kennt.
Ja.
Und ich dachte mir, naja, dann gibt's halt bestimmt auch irgendwelche XMPP-Clients fürs Telefon, die dann halt auch über Push-Dienste im Grunde genommen genau das gleiche tun wie WhatsApp. Und ich habe mich halt dann irgendwann tierisch gefreut, dass ich irgendwann einen Instant Message Client gefunden habe, der auch irgendwie Push macht und irgendwie die diversen Protokolle unterstützt und so weiter. Und dann habe ich mir das Ding sogar gekauft. Ich habe 10 Euro dafür hingelegt, weil ich dachte, ich habe endlich mal eine Alternative und ich kann da sogar verschlüsselte Nachrichten mit verschicken, weil das Ding OTR unterstützt und so weiter. Und ich habe 10 Euro hingelegt und irgendwann habe ich dann realisiert, Moment, wo quatscht dieses Ding eigentlich überall hin? Und dann habe ich mal geguckt, ich habe halt einfach nur gesehen, dass da halt unglaublich viele verschiedene Systeme im Internet angesprochen wurden. Und das liegt daran, dass das Ding, diese Applikation, von der ich jetzt annahm, sie würde mir mal mein Hintern retten, dass die alle meine Kommunikation auch über die eigenen Server geleitet haben. Also wenn ich
noch gearschter, dafür
das ist halt,
noch
Geld bezahlt. Ja, genau. Und dafür habe ich gerade 10 Euro hingelegt und 2 Stunden später habe ich realisiert, das ist ja noch beschissener. Das ist zum Kotzen. Dieser ganze, das ist so frustrierend, das glaubst du gar nicht.
Lasst uns
wieder. Darf ich mal ein bisschen darüber freuen, oder?
Aber Tanja,
das auch so ein Klugscheißer passiert, ist in Ordnung, oder?
Aber was glaubst du? Wir sind da keine, also ich meine, wir sehen doch auch, was da passiert.
Nein, ihr seid uns keine Klugscheißer.
Entschuldigung, Leute, ganz ruhig. Immer nur einer auf einmal.
Ach, komm, unterschätze mal deine Hörer nicht.
es ist mein persönliches Anliegen, ich kann euch einfach nicht alle gleichzeitig zuhören, deswegen so. Außerdem müssen wir ja gleich auch wieder weiter. Tanja,
dir
auf jeden Fall vielen Dank. Es ist natürlich zu sagen, also A, hoffe ich, dass ein bisschen Aufklärung auch an dieser Stelle stattgefunden hat.
Ja, natürlich.
Ich würde tatsächlich mal empfehlen, wenn es nicht zu kompliziert ist, heise.de zu klicken. Da gab es heute einen langen Artikel über...
Das ist gar nicht kompliziert.
...über die WhatsApp schon wieder eine Lücke hatte.
Okay.
Kann man dann da mal nachlesen. Und viel Spaß und vielleicht gibt es ja doch mal einen anderen Service.
Klar.
Bis dann. Tschüss. So, jetzt machen wir schnell noch den Robert. Hallo Robert.
Hi.
Müssen uns aber beeilen, weil wir dann sozusagen wieder Jahresrückblick, weiteres Thema etc. Du wolltest mal kurz zu WhatsApp sagen, warum es den Leuten egal ist, was da passiert.
Ja, weil erstens wird man ja, wenn man das runterlädt, nun neuerdings wirklich aufgeklärt darüber, wo das alles zugreift. Und ich meine, in einer Welt, wo Facebook die Welt wirklich regiert und Facebook alles weiß und dort Bilder hochgeladen werden, die eigentlich, wo man weiß, dass Facebook die für Werbung und so einen Scheißdreck nutzen kann, dann ist es, glaube ich, auch egal, ob WhatsApp irgendwelche Kontaktdaten oder sowas hochladen kann. Weil, das ist jedenfalls meine Meinung und deswegen denke ich auch, dass viele sagen, wisst ihr was, Facebook, die kennen jetzt schon mein ganzes Leben, dann kann das WhatsApp auch können, weil nutzen tut es sowieso keiner. Richtig, also dass er jetzt sagt, hier, ey Mensch, du hast da eine geile Nachricht, die benutze ich in Werbeslogan oder wie auch immer, oder ich ziehe jetzt einfach mal den Namen raus.
Das wäre sozusagen deine einzige Sorge, dass Inhalte von dir für irgendwas verwendet werden?
Das ist nicht mal eine Sorge, weil dadurch, das steht ja in den AGBs da drin bei Facebook, dass sie das machen dürfen.
Ja.
Und dadurch, sobald man sich da anmeldet, stimmt man dadurch zu und das
Und du sagst, und dir ist es egal?
Ja, weil ich bin da, ehrlich gesagt, stelle ich da selten was rein, was da nicht reingehört, beziehungsweise gar nicht. Also ich achte schon drauf.
Ja, okay, aber lass mal bitte Facebook außen vor lassen, weil das ist ja ein Ding, das kann man so benutzen. WhatsApp ist ja sozusagen ein SMS-Stellvertreter, das heißt, da schreiben die Leute auch sehr persönlich. Wie ist es da?
Ja, da ist es natürlich ein bisschen, man sollte da schon aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwelchen Mist verbreitet oder irgend sowas. Und mir geht's auch gerade ziemlich auf den Sack mit den ganzen Kettenmails, die dort geschrieben werden, dass es kostenpflichtig wird und sowas. Aber ehrlich gesagt nehme ich sowas in Kauf, weil irgendwann kommt sowieso alles raus und das soll überwacht werden. So ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß ja nicht, wie andere dazu stehen.
Okay, ja. Na gut, Robert, dann kann man sagen, das ist eine Entscheidung, worüber man nicht mehr viel machen kann, aber dann wünsche ich dir viel Glück und hoffe, dass du nicht recht hast.
Ja, das hoffe ich ehrlich gesagt auch, aber das wird sich nicht vermeiden lassen.
Na dann, viel Spaß.
Okay, danke.
Tschüss.
Markus, du weißt aber auch, dass dein Name und deine Telefonnummer und mein Name und meine Telefonnummer auch auf den WhatsApp-Servern...
Ja, das ist ja das, was mich so ankotzt. Verstehst du, die Leute sollen doch bitte ihre eigene Telefonnummer hochladen, wenn sie wollen. Was mich ankotzt, ist sozusagen, dass auch die ganzen Daten von anderen Leuten drin sind.
Dann ruf doch mal bei WhatsApp an und sag, die sollen das da bitte löschen.
Datenschutzauskunft gleich.
Klar, WhatsApp, die sitzen wo? Kanada? Amerika? USA?
Internet, Kaiman, zum Landgericht Hamburg hingehen und sagen.
Ja, klar, das ist so, apropos Gericht, ich möchte jetzt sagen, eine scharfe Kurve ziehen und Frank Rieger ans Telefon holen. Hallo und guten Abend, Frank Rieger.
Guten Abend, du bist aber scharf abgebogen.
Ja, in der Tat, das muss aber auch mal sein, weil die Leute hier, verstehst du, wenn du nicht mit im Studio bist, dann benehmen die sich hier wie die letzten, egal. Genau.
Ihr habt ja Spaß ohne mich, ja?
Es ist ja nicht so, dass du nicht die Chance, egal. Frank, Du bist auch vom Chaos Computer Club, das wissen vielleicht nicht alle. Jetzt wird hier gerade eine Bierflasche geöffnet. Ich fass es nicht. Und du warst wegen des Antiterrorgesetzes vorm...
Des Antiterror-Dateigesetzes.
Des Antiterror-Dateigesetzes vom Bundesverfassungsgericht. Leute, stoß doch wenigstens leise an. So, vor dem Bundesverfassungsgericht?
Beim Bundesverfassungsgericht. Unsere Stellungnahme, da hat Konstanz abgegeben.
Worum ging es da genau?
Es geht darum, dass jemand gegen die Antiterror-Datei geklagt hat. Die Antiterror-Datei ist eine Datei, die zwischen den Polizeibehörden und den Geheimdiensten einen Informationsaustausch ermöglicht, der über das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdiensten hinausgeht. In Deutschland ist es ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine Trennung von Polizei und Geheimdiensten instanziert wurde, weil man gesagt hat, okay, man will nie wieder sowas wie eine geheime Staatspolizei haben, die sowohl polizeiliche Befugnisse hat, also jemand festnehmen oder in den Knast schmeißen kann, als auch irgendwie über geheimdienstliche Mittel verfügt. Und das wird doch von den allermeisten Leuten eigentlich so als ein wesentlicher Grundsatz des Sicherheitskonzepts in der BRD angesehen. Und diese Datei unterminiert das und führt das halt aus. Und eines der Probleme dabei ist, die wird halt zwischen so über 60 Behörden geteilt, diese Datei. Und da können auch zum Beispiel Leute drinstehen, die gar nichts davon wissen, also die sie auch nicht mit Terrorismus irgendwie zu tun haben, nur weil sie jemanden kennen, der viel zufällig möglicherweise in den Verdacht gerät, Terrorist zu sein. Und die haben eigentlich auch nie wirklich eine Chance, sich dagegen zu wehren, weil wenn man möchte, dass aus dieser Datei gelöscht wird, falls man es dann doch mal irgendwie erfahren hat, dann muss man irgendwie alle diese Behörden abklappern, um rauszukriegen, welche von diesen Behörden die da Daten eigentlich reingestellt hat. Und dagegen wurde halt eben vor dem Verfassungsgericht geklagt und da haben wir auch eine Stellungnahme abgegeben, die jetzt noch schriftlich veröffentlicht wurde, um mal darzulegen, was da das Problem mit dieser Datei ist.
Jetzt ist es ja so, hast du das gerade erläutert, ja, also Trennung, Geheimdienst, Polizei, ganz klare Sache. Wieso gibt es denn überhaupt eine Gerichtsverhandlung? Also was ist denn die Gegenargumentation, beziehungsweise was steht denn da jetzt noch im Weg, dass das wieder verboten wird?
Na, die Gegenargumentation ist natürlich halt wegen der Sicherheit. Ne? Also wir müssen ja was gegen die bösen Terroristen tun. Ja. Und dementsprechend müssen sich halt Polizei und Geheimdienste austauschen, ist halt das Argument. Und da ist natürlich ein Stück weit was auch was dran. Also ist halt schon klar, dass halt irgendwie natürlich auch Erkenntnisse auf der einen oder anderen Seite der Barrikade anfallen, die dann halt übermittelt werden sollten. Eigentlich ist die Art und Weise, wie das da passiert, halt sehr, freihändig. Auch international, also auch Daten aus dieser Datei können durchaus auch international mit internationalen Geheimdiensten oder Polizeibehörden geteilt werden. Und eines der Dinge, die wir halt da im Kern bemängelt haben, war auch, dass da mal so getan wird, als würde es sich halt um eine Datei handeln, wo ein einzelner Beamter davor sitzt und dann mal einen Namen eingibt und dann irgendwie mal ein Aktenzeichen daraus bekommt, was dann bei einer anderen Behörde möglicherweise zu den Daten führt, die er sucht. In der Realität ist es aber so, dass halt so eine polizeiliche Fahndungssoftware, die halt auch automatisch Anfragen generieren kann und Daten miteinander in Beziehung setzen kann und die eigentlich aus dem geheimdienstlichen Bereich kommt und auch bei den Geheimdiensten auch noch verwendet wird, in diesem Fall die Software RS-Case, dass die Schnittstellen in diese Antiterror-Datei hat und das auch in den Prospekten der Hersteller angepriesen wird, dass sie genau diese Funktionalität hat. Also dass man halt einfach diese Darstellung, dass halt der Beamte da nur mal gelegentlich ein Aktenzeichen raussucht, halt völlig falsch dargestellt hat vor Gericht. Die Verhandlung selber war nicht so interessant wie die sonstigen Verhandlungen vom Verfassungsgericht. Aber mal gucken, also das Urteil wird dann irgendwann nächstes Jahr kommen.
Hast du schon irgendwie eine Tendenz? Also was du glaubst, was rauskommt?
Ich vermute mal so aus der Verhandlung raus, dass sie die Antiterror-Datei einschränken werden. Also dass sie halt sagen werden, okay, dies und jenes geht nicht, diese Details müsst ihr wieder löschen, diese Art und Weise des Vorgehens müsst ihr löschen. Was auch unter anderem damit zu tun hat, dass die Behörden vor Gericht halt versucht haben, den Eindruck zu erwecken, dass sie sowieso den Rahmen des Gesetzes nicht ausschöpfen, sondern viel weniger tun, als sie eigentlich nach dem Gesetz dürften. Und in solchen Fällen hat das Verfassungsgericht eigentlich schon immer dazu tendiert zu sagen, schränken wir das Gesetz halt mal so weit ein, auf das, was ihr wirklich tatsächlich nachweislich für eure Arbeit braucht und nicht darüber hinaus.
Was jetzt gerade interessant fand, ist, du hast ja das Wort Hersteller in diesem Zusammenhang, ne, für die Software. Ich finde ja, also sagen auch nochmal, das Thema ein bisschen aufzumachen, dass 2012 das Jahr war, wo in der Öffentlichkeit eine viel größere Rolle gespielt hat, dass es für diese ganzen Sachen Hersteller gibt. Also Waffentechnologie, Spionagesoftware, Fahndungsdatenbanken, Dingen. Glaubst du, das sozusagen rückt jetzt immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit?
Das ist natürlich dadurch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, dass halt insbesondere in den nordafrikanischen Ländern Akten gefunden wurden, auch von westlichen Herstellern, die da Spionagesoftware, Unterdrückungssoftware geliefert haben. Und die Frage, was mit dieser Technologie ist, wieso es die eigentlich überhaupt gibt und ob die, wieso die nicht exportkontrolliert ist und welchen Regeln die Nutzung dieser Technologie unterliegen sollte, dass die dadurch halt irgendwie viel mehr in den Fokus gelangt ist. Und wir haben sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, also auf der Kongress steht ja dieses Jahr unter dem Motto Not My Department, was durchaus auch eine Anspielung und ein Hinweis darauf ist, zu sagen, okay, wer von Leuten aus der Hackers von der Arbeit eigentlich in solchen Firmen, ist das in Ordnung, hat man dafür eine moralische Beurteilung zu treffen und gibt es da nicht Alternativen dazu?
Kannst du schon in die Kristallkugel gucken und sagen, was dein nächstes Jahr Thema sein wird in diesem Bereich?
Nicht wirklich, nee, weil viel ist natürlich davon von News-Events getrieben, also wenn halt wieder Sachen aufgedeckt werden, wenn solche Software doch mal den Weg in die Öffentlichkeit finden, analysiert wird. Klar ist jedenfalls, dass so die beiden großen Bereiche Trojaner und die Packet Inspection durchaus wichtig bleiben werden, weil da doch eine Menge passiert und ich vermute mal möglicherweise auch Forensik-Software und halt so Fahndungs- und Geheimdienst-Software, die halt diese Daten und Vermaschung und Vernetzung ermöglicht, dass die nächstes Jahr durchaus wichtiger werden.
Na, der Bundesnachrichtendienst sucht ja immer noch, der BKA sucht immer noch Leute, die ihnen da ihren Bundestrojaner programmieren. Auch jetzt bei öffentlicher Ausschreibung. Hat sich wohl bisher niemand gefunden, der darauf Lust hat.
Ja, das wäre eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass offensichtlich der doch irgendwie größte Teil der qualifizierten Menschen halt keine Lust haben, sich an irgendwie solchen Entwicklungen zu beteiligen.
Nun gut, und wir werden dann möglicherweise nächstes Jahr dann auch wieder von dir erfahren, wo es deine Gerichtsverhandlung gab. Frank, vielen Dank und viel Spaß noch. Bis dann, okay. Tschüss. So, Gott, die großen Sachen, die heute hier im Minutentakt durchs Netz fliegen.
Du hast aber noch nicht erklärt, warum es Not My Department heißt.
Da wollte ich ja sozusagen warten bis sozusagen die nach 11:30, weil wir dann sozusagen das große Kongress-Teasing aufmachen. Ach, so. Alle sollen zum Kongress, aber wie gesagt, machen wir mal später. Wir haben hier noch eine sehr, 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 sehr lange Liste. Was haben wir denn jetzt noch hier? Der böse Wolf? Wieso steht denn der böse Wolf? Wer hat den bösen Wolf auf die Liste geschrieben?
Ich, der kommt auch später.
Der kommt auch später?
Ja.
Aha, was kommt dann jetzt?
Pff, weiß nicht, ist das so. Du bist doch normalerweise so aufgeräumt hier in diesen Sendungen.
EU-Datenschutzverordnung. Ich liebe das. Man bereitet Sendung vor. Alles sieht nach einer großen, großartigen Liste aus. Da können wir echt lange viel zu erzählen. Und dann steht da sowas wie EU-Datenschutzverordnung sowie Richtlinie.
Herrlich.
Ja, weiß wieder keiner, ne?
Ich war's nicht.
Aha, na gut. Snake Cake. Schlangenkuchen. Das ist nochmal zurück zum Urheberrecht. Schlangenkuchen ist jetzt gerade die letzte große Abmahngeschichte. Es wird ja immer wieder, also jedes Jahr eigentlich geht es darum, dass irgendein Blogger abgemahnt wird, weil er irgendein Bild hingestellt hat, wo er keine Urheberrechte oder Verwertungsrechte dran hat. Und dann kommt irgendein Anwalt und sagt so, nein, das darfst du nicht, hier, zahl mir 1.000 Euro. Und es gibt jetzt in den letzten Monaten hat eine Firma von sich Reden gemacht, die immer mal wieder abmahnt. Die war dann auch mal im Gerede, weil sie angeblich von dem einen Foto gar nicht so wirklich die Nutzungsrechte hatte. Und dann jetzt taucht der Verdacht auf. Also man möge mich bitte sozusagen nicht festhalten. Also es taucht der Verdacht. Also es gibt Leute, die vermuten, es könnte so sein, dass die Firma Folgendes macht. Sie guckt im Netz, welche Bilder total viral verbreitet werden. Also zum Beispiel das von einer Schlange, die total echt aussieht, in Wirklichkeit aber ein Kuchen ist. Und wenn dieses Bild richtig weit rumgegangen ist, dann geht sie zu der Frau oder dem Typen, der das Foto gemacht hat und sagt, so, du willst uns nicht vielleicht mal die Verwertungsrechte an dem Bild verkaufen. Und dann geht es hin und dann ist das Bild ja schon überall im Netz und mahnt all die Leute, die es im Netz verbreitet haben, ab. Guter Plan, oder?
Ja.
Sollte man das Thema unterbinden?
Warum? Also, naja, also so, sich ein Bild zu nehmen und irgendwo weiter zu verbreiten, wo die Urheberrechte nicht klar sind, ist halt immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Da muss man, ja, ist halt natürlich, meine Sympathien für die Leute, die da irgendwie zum Abmahnen rumgehen, sind da auch sehr, sehr im engeren Rahmen. Aber wenn man so ein Bild nimmt und es viral verbreitet, dann muss man sich da immer mit auseinandersetzen, wo es herkommt. Irgendwie muss man da ja, wie gesagt, wie ich vorhin andeutete, abwägen zwischen.
Na, es gibt halt sozusagen einen nicht geringen Anteil, oder vielleicht ist auch ein geringer Anteil, aber ist auf jeden Fall ein lauter Anteil der deutschen Blogger, die sagen so, das geht so nicht weiter, weil so funktioniert das Netz nicht. Das Netz funktioniert genauso, dass alles viral verbreitet wird. Das muss also irgendwie jetzt gehen. Das muss mal geändert werden.
Das Problem ist eigentlich eher, dass auf der anderen Seite der das mit der Abmahnung da angegangen werden muss. Dass dieses Unwesen, also das ist eigentlich in Deutschland ziemlich eigen. Ich habe da mal, wo waren das? Ach, in der Kimball-Geschichte wurde ich ja befragt, so von der neuseeländischen Presse, und dann habe ich denen versucht zu erklären, dass Kimball damals die Abmahnanwälte da mit dem Grafenreu zusammen eigentlich aus dem Boden gestampft hat. Und die kamen da mit diesem Konzept überhaupt nicht klar, dass so eine kostenpflichtige Abmahnung, wo dann die Gegenseite auch gleich noch Anwaltskosten und alles damit bezahlen mussten. Das ist, wie dieses Konzept ist in Deutschland wohl, ich weiß nicht, ob es weltweit einmalig ist, aber es ist sonst im Ausland ziemlich unbekannt. Und da muss man da, glaube ich, mal ran, dass das so für, naja, eigentlich Bagatellen irgendwie gleich Abmahnkosten in irgendeiner Größe aufzurufen, die dann eine Industrie daraus entstehen lassen. Das ist da eigentlich das woran es krankt. Das würde ja alles nicht passieren, wenn man da nicht beliebig Geld generieren könnte. Und ich glaube, das ist dann eher die Lösung, als auf der anderen Seite gleich zu sagen, man muss als irgendjemand, der irgendein Werk ins Netz gestellt hat, komplett alle seine Rechte daran aufgeben, bloß weil es sich gerade viral verbreitet.
Das ist ja auch der interessante Punkt, den man dieses Jahr auch lernen konnte, über sozusagen nicht die Leute, die sich mit Computer und Internet beschäftigen, sind automatisch dafür, dass es gar kein Urheberrecht mehr gibt. Wollt ihr nochmal über die Kulturwertmark reden eigentlich? Fällt mir da auf.
Naja, also ich denke, das ist nach wie vor ein wichtiges Konzept. Vor allen Dingen, und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Die Kulturwertmark ist ja auch sowas, was eben die Privatkopie auch langfristig sichern kann, weil, irgendwie muss es eine Vergütung geben. Und ich meine, das kann ja neben der Kulturwertmark. Aha,
von vorne.
Achso, von vorne.
Kulturwertmark ist?
Naja, also das eben. Es hängt damit zusammen, dass es halt eine Abgabe gibt auf den Internetanschluss. Und das soll aber jetzt nicht über irgendwelche Verteilungsgesellschaften verteilt werden, wie das ja jetzt schon der Fall ist. Also jetzt zwar nicht auf den Internetanschluss, aber auf Speichermedien gibt es bereits Abgaben. Da zahlen wir alle. Und dann gibt es halt Organisationen. Also es gibt die sogenannte ZBÜ, die Zentralstelle für, ich weiß es gerade nicht. Also jedenfalls, die sitzen bei der GEMA und die verteilen dann das eingenommene Geld. Und die Idee vom Chaos Computer Club ist, dass das sozusagen die Nutzer selber machen können. Dass sie halt selber eben solche Kultur, eine Kulturwertmark verteilen an Sachen, an Urheber, die sie gut finden und so. Dass es also dezentral ist und damit eben sehr datensparsam. Und das ist halt dann ein großer Vorteil. Und dadurch, dass es so etwas gibt, ist halt die Privatkopie sichergestellt. Denn das ist ja das, in Deutschland gibt es halt die Möglichkeit der Privatkopie, weil es eben auch eine Abgabe dafür gibt. Und ohne die Abgabe wird auch die Privatkopie gefährdet sein. Und die müssen wir natürlich auf jeden Fall sichern.
Jetzt ist ja die Kulturwertmark aber sozusagen ein Konzept, das ist relativ kompliziert zu erklären. Der Name ist sperrig, war die Kritik und. Es ist auch vom Club ja als Diskussionsgrundlage angekündigt worden. Also nicht als, ihr müsst es jetzt genauso machen, sondern nur so, wir wollen nicht nur immer meckern, sondern wir wollen auch mal einen positiven Vorschlag machen. Gibt es denn da jetzt eigentlich eine Diskussion? Also hat da nochmal irgendwie Weiterentwicklung stattgefunden oder steht das jetzt einfach nur so im Raum und man kann immer nur wieder hinzeigen und sagen, ja, wir haben doch aber mal was gemacht?
Das kann man natürlich sowieso immer, aber wir hatten auch, sowas trägt halt meistens länger. Sowas muss man da in den wissenschaftlichen Diskurs einbringen, dann beschäftigen sich dort da Philosophen und Soziologen und Juristen damit und die haben da immer so eine Vorwärmphase und da muss man dann, den muss man da erstmal so Gedankenfutter hinwerfen und die übereilen auch nichts. Und mit denen hatten wir da so eigentlich in auch so mäßiger Frequenz, aber hatten auch gute Gespräche gehabt. Obwohl, gute Gespräche haben hört sich auch.
Kein Details.
Und generell wird dieses Konzept auch begrüßt und verstanden, weil es so die Entscheidung dort wieder aus den Gremien zurücknimmt und demokratisiert. Und wenn das allgegenwärtig ist, dass man auch ständig connected ist und ständig diese Kulturwertmarken vergeben kann, weiß nicht, so Leuten, die Flatter benutzen, so ein System, mit dem man im Internet Kleinstmengen spenden kann, an Dinge, an Blogposts, an Tweets, an Software, die einem gefallen. Dieses Konzept funktioniert so leidlich. Man kann nicht davon leben, außer einige Ausnahmen, aber es kommt da schon so ein bisschen was bei rum und man fühlt sich natürlich immer geschmeichelt. Und es ist so eine auch institutionalisierte Art und Weise, jemanden anderen zu schmeicheln. Das ist schon so ein Zeichen, dass es ein Weg ist, der funktioniert. Und wenn man das dann am Ende dann auch noch juristisch irgendwie festklopft, dann glaube ich schon, dass da was draus werden kann.
Besteht da Hoffnung? Also jetzt konkrete?
Für konkrete Hoffnung müsste man da selber, glaube ich, nochmal sich in den Arsch treten.
Doch, also ich glaube, es besteht Hoffnung. Ich hatte ja, also war ja selber auf einem Podium dabei in München beim Justizministerium, und da war eben auch einer von der ZBÜ im Publikum, der dann nachher zu mir gesagt hat, das würde ihm sofort einleuchten. Also das sei für ihn kein Problem. Während die rechte Vertreter, ich saß ja da mit lauter Lobbyisten, gut, ich bin natürlich auch einer für den CCC, aber ich saß da mit lauter anderen Lobbyisten auf dem Podium, die haben gleich geschrien, ah nee, Kulturwelt, wir wollen doch unsere Inhalte verkaufen, wir wollen nicht irgendwie, also die Privatkopie, nee, wir wollen halt mehr verkaufen. Und also ich denke, da gibt's schon noch mal, also eine ganz interessante andere Front, ne? Dass also plötzlich die Leute von der ZBÜ sagen, ja, können wir was überlegen, und dann aber wieder die Urheber kommen und sagen, nicht die Urheber, nee, selber schon in die Falle getan. Also die rechte Verwerter, die sogenannten Leistungsschutzverträger.
Da sieht auch keiner mehr durch.
Ne, die dann sagen, wieso, wir wollen ja irgendwie auch noch was verdienen. Hm. Ne, also da gibt's dann schon nochmal ganz neue Koalitionen. Also von daher sehe ich das nicht ganz so pessimistisch.
Okay, also da kann noch was draus werden, aber es wird jetzt nicht wie die C3S gleich im Januar losgehen.
Nein.
Okay. Apropos im Internet Dinge verkaufen, was ist eigentlich mit Bitcoins? Bitcoins waren, da hatten wir, also schon länger her, mal eine Sendung im Chaosrad auch drüber gemacht, eine, ja, ich will jetzt nicht sagen virtuelle Währung, eine elektronische Währung, also sagen Geld, das nur durch Umtauschkurs in Geld, wie wir es kennen, sozusagen einen Wert erhält und das sozusagen durch Rechenkraft berechnet wird. Das wurde sehr groß, so 2011, und dann gab es so ein paar größere Skandale, wo halt irgendwie größere Mengen dieses Geldes Bitcoins weggekommen sind. Und ich habe aber jetzt neulich mal gesehen, das gibt es immer noch, oder? Gibt es da einen Status?
Das gibt es immer noch. Und im Bekanntenkreis gibt es auch Leute, die da noch weiter Miner betreiben, also diese Zahlen ausrechnen und da Strom in Bitcoins verwandeln. Und es gibt auch Burgerbratereien, mit denen man da bezahlen kann.
Naja, eine.
Also so der richtige große Durchbruch ist da bei Bitcoin noch nicht rausgekommen. Und so richtig Neuigkeiten in letzter Zeit, außer so die negativen News, dass die Wallets weggekommen sind, habe ich auch nicht gehört, nee.
Gibt's denn überhaupt irgendwas zu bezahlen im Netz? Neues? Also irgendwie so, dass man so Kleinstbeträge irgendwie mal weggeben kann oder sowas?
Nö, die einzig spannende Geschichte, die ich jetzt so gesehen habe, ist, dass es total Mainstream wird, anonyme Kreditkarten sich zu organisieren. Du kannst jetzt an die Tanke gehen, kannst dort Geld dalassen und bekommst eine Prepaid-Kreditkarte, auf die du Geld auch anonym einzahlen kannst. Das Einzige, was sie da sehen wollen, ist eine Mobiltelefonnummer, an die man eine SMS geschickt bekommt. Aber da ist ja dabei Aldi Talk auch anonyme Prepaid-Mobilfunkkarten gibt, kann man sich da jetzt wirklich anonyme fürs Internet bezahlen, taugliche Visa-Karten klicken.
Und die kann man tatsächlich sozusagen mit, also gibt es wahrscheinlich auch von anderen Anbietern, der Vollständigkeit halber?
Von anderen Anbietern? Ich habe nur keinen Anbieter genannt.
Null Visa.
Doch.
Achso. Nee, das ist ja nicht von Visa, das ist ja ein, ja, ich glaube, dasselbe gibt es da irgendwie auch in Mastercard und von derselben Firma habe ich...
Wie viel Zeit, dass das Jahr zu Ende geht, oder?
Welches Jahr? Ach so.
Okay. So, also mit dem anonymen Bezahlen, das wird erstmal Plastikgeld. Was ist eigentlich, apropos Plastikkarten, nächster Gedankensprung, was ist mit der Krankendingens? Na hier, sag schon, elektronische Gesundheitskarte. Mir hat neulich meine Krankenkasse angerufen, hat gesagt so, Herr Richter, wir hatten Ihnen noch eine Mail geschrieben, dass Sie uns ein Foto schicken wollen. Ich habe keine Post bekommen. Gibt es irgendwie Neuigkeiten? Also Plan war ja, so eine Chipkarte einzuführen, wo irgendwie die komplette Krankenakte drauf geht. Gibt es noch? Weiß das einer?
Naja, die Akte sollte ja nicht drauf sein, aber man sollte mit der Chipkarte Zugang zur Krankenakte haben. Ja, das ist alles ein bisschen... hat sich alles ein bisschen verzögert. Offenbar ist das so eine Art, Autobahn-Maut-Geschichte, die nicht so richtig in Gang kommt. Aber ich kenne den aktuellen Status nicht. Aber ich bin eigentlich ganz froh, wenn es nicht so schnell geht damit, weil es doch ein ziemliches Problem darstellt.
Ist das denn so, also ist dann so Verschleppung sowas auch, wo man sagt so, okay, naja, da haben sich am Anfang so Leute drüber gewehrt, lass uns mal einfach lange damit brauchen, das einzuführen, dann fällt es nicht so auf. Ist das politische?
Also, nee, das glaube ich nicht.
Okay.
Also ich glaube wirklich, dass da viele, viele Firmen viel versprochen haben, was man nicht so schnell halten kann. So ähnlich wie bei den Zügen für die Deutsche Bahn. Oh,
oder den Berliner Flughafen.
Oder voll. Die E-Mail.
Genau.
Ja, stimmt.
Die E-Mail passt noch besser eigentlich.
Was ist denn damit eigentlich? Die E-Mail, da gab es noch den anderen Anbieter.
Keine Ahnung.
Also nur zur Erklärung, also es gibt den Plan sozusagen von der Post, glaube ich, und von der Telekom auch sozusagen, dass man E-Mails schicken kann, die dann sicher unterschrieben sind, die dann der E-Postbrief, die dann pro Mail Geld kosten und auch sozusagen von der Verschlüsselung so her, dass sie nicht wirklich verschlüsselt sind, sondern man verschlüsselt sie, bis man sie zur Post gibt, die darf das aufmachen und dann wird es nochmal verschlüsselt. Also totaler Quatsch. Gibt das mittlerweile oder ist es eingestampft
worden? Die machen da nur ganz groß Werbung. Ich war ja da erstaunt. Ich bin neulich an irgendeinen Browser geraten mit ohne Adblock und da war gleich oben prangte groß, ich glaube irgendein Fußballverein aus Bayern hat da irgendwie auch gleich noch einen Werbevertrag mit denen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Bayern München oder so. Ja. Und da wird gerade große Mengen Geld reingepumpt, wie es aussieht. Und ich habe da im Netz selber wenig von gehört. Aber
okay. Also wir machen es einfach so, falls einer von euch einen E-Postbrief oder eine DE-Mail tatsächlich schon mal benutzt hat, kann er gerne anrufen 0331 70 97 110. Und wir machen so lange das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Zum letzten Mal in diesem Jahr das Chaos-Radio mit drei Gestalten aus dem Chaos-Computer-Club, nämlich Maha.
Hallo.
THS.
Hallo.
Und Erdgeist.
Uhuhu.
Und wir werden gleich nochmal über den Kongress reden, der dieses Jahr auch wieder stattfindet. Die Frage, die ich vorher noch habe, ist, hier steht noch in dem Stichpunktzettel, Drohnen sind nun Alltag.
Ja, ganz offensichtlich. Also in den Vereinigten Staaten ist ja wohl gerade gang und gäbe, dass der Krieg im Ausland nicht mehr mit Soldaten auf dem Boden geführt wird, sondern dass dort die Drohnen hin und her fliegen und Terror verbreiten, um dort die militärischen Ziele durchzusetzen. Und das scheint dort außer in einigen informierten Kreisen einfach total gang und gäbe zu sein, dass Drohnen jetzt so das Kriegsmittel der Wahl sind. Und wahrscheinlich wird sich das nur ändern, bis wenn dann Drohnen so billig geworden sind, dass jeder auch über dem Boden der Vereinigten Staaten selber eine hat und dann das da so ein bisschen zurückschwappt.
Also irgendwann wird alle jemand eine haben und dann gibt's keine Soldaten mehr.
Dann gibt's keine Ruhe mehr, glaube ich, weil die Berichte, die ich da gesehen habe, in den Dokumentationen von den Landstrichen, die dort von Drohnen regelmäßig kontrolliert werden, sind schon echt angsterregend. Wenn du einfach ständig über dir irgendwie das fliegende Auge schweben hast, wo du nicht weißt, ob es jetzt guckt oder schießt, dann zermürbt dich das einfach. Da zermürbt das auch die Grundpfeiler der Gesellschaft und ich denke, das ist so eins der großen Themen für die nächsten, weiß nicht, 5 Jahre, wo wir uns dann auch mal Gedanken darüber machen müssen, was es so bedeutet, autonome Flugmaschinen, autonome Beobachtungsmaschinen, die Datenschutzaspekte, da sind natürlich doll spannend, aber wenn die Dinger dann dann bewaffnet rumfliegen und nicht mehr zuordnenbar ist, wem die gehören, dann haben wir hier als Gesellschaft ein sehr spannendes Thema, dessen wir uns da mal annehmen müssen.
Nicht erst in 5 Jahren. Also ich denke, wir müssen
über die nächsten fünf Jahre
nachdenken. Bei der Gelegenheit auch mal gleich eine Buchempfehlung von Daniel Suarez, den ja der eine oder andere vielleicht schon mal gelesen hat. Ein US-amerikanischer Schriftsteller mit so Science-Fiction, die so in der nahen Zukunft spielen. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Kill Decision. Man kann das auch legal erwerben, auf Englisch sogar für kleinen Preis. Nur auf Englisch für kleinen Preis. Auf Deutsch ist es sehr, sehr teuer. Wenn es das schon gibt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist ziemlich spannend. Also das spielt eigentlich in der Jetztzeit, aber schon ein bisschen weiter, weil halt überall Drohnen auftauchen und auch in den USA, also in der westlichen Welt, ordentlich rumballern. Und da geht es eben darum, dass diese Drohnen das eben auch selber entscheiden können, wen sie erschießen. Und das ist schon eine ganz düstere Zukunftsvision, aber sehr spannend geschrieben. Also kann man wirklich zur Einschlaflektüre lesen.
Ich wollte gerade sagen, kein wirklich gut geschriebenes Buch, aber eine spannende Idee. Aber da gehen die Meinungen
aber wir warten einfach auf die Verfilmung. Also für die ersten Suarez-Bücher, da Demon, was ein wirklich sehr lesenswertes Buch gewesen ist, da hat er sicher die Filmrechte inzwischen schon, hat er die verkauft. Und da bin ich immer gespannt, was da draus wird.
Schauen wir mal.
Anderer Film, der da gerade in der Mache ist, ist ja die Geschichte von WikiLeaks verfilmt. Also DreamWorks hat da gerade angekündigt, dass...
What?
Ja, das, ich glaube, Benedict Cumberbatch, der da aus Sherlock auch bekannt ist, der soll wohl Assange spielen. Gerade ist der Originalschauspieler, der Daniel Domscheit-Berg spielen sollte, abgesprungen und Daniel Brühl ist dafür eingesprungen. Und wenn ich die Gerüchtelage richtig verstehe, dann geht es wohl so darum, dass die WikiLeaks-Geschichte so präsentiert werden soll, dass dort der eine durchgeknallte Typ, also Assange, sich diesen armen deutschen Hacker Daniel Domscheit-Berg genommen hat und erst die Kraft der Liebe in Form von Anke dazu geführt hat, dass er dort aus von diesem Verrückten entrissen worden ist. Und
okay, die Wahrheit über WikiLeaks erfahren wir also nächstes Jahr im Kino. Drohnen möchte ich noch kurz sagen, hatten wir sozusagen vor nicht allzu langer Zeit eine Chaos-Radio-Sendung, könnt ihr euch gerne mal anhören, die ist nicht uninteressant. Und ja, was war noch mit dem Film?
Na, ich frage mich mal so, wie denn die anderen handelnden Charaktere, ob dann Kevin Spacey irgendwie Andy Müller-Magoon spielt und Maha könnte ja irgendwie von
Bruce Willis?
Ja, genau. Und hier Constanze Kurz könnte von Sigourney Weaver gespielt werden. Da ist ja, da geht was, glaube ich.
Da geht auf jeden Fall was. So, also wie gesagt, die Wahrheit über WikiLeaks nächstes Jahr im Kino. Jetzt kommen wir, nachdem wir die ganze Sendung zurückgeblickt haben, zu einer Vorschau. Der Kongress, was? Not my department, Maha. Du wolltest ja sozusagen genau erklären, was das ist. Oder macht das jemand anders?
Mach's mal. Doch. Also Not My Department ist halt ein Zitat. Das ist ein Zitat von Werner von Braun, der angesprochen worden ist auf seine Teilnahme im Nationalsozialismus. Im Besonderen gab es da wohl Leute aus einem Konzentrationslager, die da mitmachen mussten in der Waffenproduktion. Und Werner von Braun hat auch da Entscheidungen getroffen und hat auch dieses Lager besucht und hinterher, als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, it's not my department. Also er hat dadurch seine Verantwortung so ein bisschen von sich gestreift. Und das ist so ein bisschen die Inspiration eben für dieses Motto, was wir auch haben. Es geht also darum, dass eben Hacker nicht für bestimmte Firmen arbeiten sollen, beziehungsweise wenn sie das tun, haben sie eben auch Verantwortung, können die einfach sagen, oh, ich interessiere mich nicht für Politik oder so, it's not my department. Also das, dafür wollen wir halt ein bisschen sensibilisieren, deshalb dieses Motto.
Ja, das hatte dann später ja Tom Lehrer in diesem wunderschönen Lied über Werner von Braun aufgenommen, genau. Wo er dann befragt worden ist und der hat dann in den Kontext gereiht, dass, once the rockets are up, I don't care where they come down, that's not my department. Also solange man erstmal die Raketen in die Luft befördert ist, was ja die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist, dann ist mir egal, was dann die Leute, denen man das erfunden hat, damit machen und dann muss ich dann dieses, keine Ahnung, Department of Conscience und Consequences mit beschäftigen. Also
Die anderen TM. Das ist also das Motto des Kongresses. Der ist ja dieses Jahr nicht in Berlin.
Oder weißt denn du das?
Das habe ich gehört.
Okay.
Und es gibt noch Karten. Das ließ mich vermuten, es ist nicht in Berlin. Aber wo ist er denn und was passiert da und überhaupt?
Dieses Jahr wird der Kongress aus Platzgründen und weil wir in Hamburg sehr willkommen geheißen worden sind, genau dahin ziehen, ins Congress Center Hamburg, CCH, was direkt an diesem einen ICE-Bahnhof, der von Berlin gut zu erreichen ist, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnern kann.
Hamburg Dammtor. Du kannst also mit dem Bademantel in Berlin einsteigen. Na, wie Stoiber das mal sagt, du kannst in Berlin einchecken und schon bist du deinem Hotel.
10 Minuten. Okay, es ist also in Hamburg, ist schnell von Berlin erreichbar.
Und wir haben dort ein bisschen mehr Platz als in den letzten Jahren. Wir werden schauen, dass wir die Veranstaltung so wachsen lassen, dass es nicht total ungemütlich wird. Wir haben da ja ein Haus zur Verfügung, das wir bespielen möchten, in dem wir wieder über 90 ziemlich coole Vorträge auf dem Vortragstrack, also in drei verschiedenen Sälen, uns anhören können. Und es gibt dieses Jahr das Konzept der Assemblies. Das ist so, wer mal auf dem Camp gewesen ist, der ist es so ungefähr wie die Villages, dass man da so mal, das sind wie so kleine Dörfer, in denen sich Leute zusammenfinden, die ähnliche Interessen haben, die an ähnlichen Projekten hacken und die diese gerne präsentieren möchten oder die Gleichgesinnte suchen, um gefunden zu werden. Und da haben sich jetzt auch schon, ich glaube, irgendwie 80 Assemblies angemeldet, die alle ihr kleines Reich bekommen und sich dort zusammenfinden können. Und Ja, also ich bin auf jeden Fall auf dem Kongress, werde da auch einen Jahresrückblick, der vielleicht ein bisschen strukturiert, das heißt die Sendung
was
über den CCC geben und wir haben dort, ja, wir versuchen dieses Gemütlichkeitsgefühl, was wir da im BCC in Berlin hinbekommen haben und auch dieses in den letzten Jahren, ob der Tatsache, dass der Kongress so überlaufen ist, gab es ziemlich wenig Leute, die reinschnuppern wollten, einfach nur um mal so zu gucken. Und dieses Jahr sind einfach noch Karten über und dieses Jahr können einfach Leute vorbeikommen und sagen, ich will mir diesen CCC mal angucken, ich will da vielleicht an einem Tag hin mir mal anschauen, spannende Vorträge, die ich mir vorstellen kann, anzuhören, Fragen zu stellen und danach mich noch mit Leuten, die da auch in dem Vortrag gewesen sind, unterhalten.
Gucken, ob das wirklich so eine Klugscheißer sind alle.
Ja. Aber das und mit den Assemblies ist eigentlich eine super Idee. Man kann ja sagen, war nicht meine. Also, ich meine, das ist ja immer das Problem in den letzten Jahren gewesen mit diesem Hackcenter. Da war kaum noch Platz und es war überfüllt. Und viele Leute, die gerne was machen wollten, kamen da nicht rein. Und jetzt ist da einfach mal so richtig viel Platz und die Leute können da richtig ihr Zeugs ausfahren und einfach mal zeigen. Also auch so eine Art Leistungsschau. Also jedenfalls
eine Chaosmesse?
Ja, so ein bisschen vielleicht, aber ich kann mir das super spannend vorstellen, einfach auch um neue Sachen zu entdecken. Also das ist für mich ja der besondere Reiz. Ich will da ja irgendwie was Neues entdecken. Ne? Also das kann man jetzt mal so richtig.
Und nur um das nochmal gefragt zu haben, es ist schon so, ich muss kein Auskenner sein, um hinzukommen, sondern es reicht, Interesse zu haben.
Das ist ja eigentlich generell die Idee seit immer gewesen. Es gibt diese Berührungsängste, dass hier die totalen Cracks rumhängen würden, aber das mag vielleicht für einzelne Themen bei den Hackern immer stimmen, aber natürlich ist jeder einzelne Hacker nicht der totale Auskenner in allen Bereichen und geht genau mit demselben Vorwissen, was eigentlich die Leute da draußen auch haben, in viele andere der dort vorgetragenen Veranstaltungen rein.
Am deswegen, Tag 3 ist auch Junghackertag, da gibt's halt auch ein spezielles Angebot und ja, für Kinder und eben Jugendliche, die sich überhaupt erstmal vielleicht das erste Mal überhaupt mit diesen ganzen Themen und all dem auseinandersetzen wollen.
Das erste Mal mit einem Lötkolben.
Ja, ich gehe da auch hin. Also ich weiß nicht, ob ich mich da verkleiden muss, damit die Leute mich nicht auslachen, aber
nee, du bist ja nein. Klein.
Ich kann das tatsächlich empfehlen. Ich war jetzt im letzten Jahr, gab es auf dem Kongress, gab es so eine Rakete, da konnte man sich irgendwie bunte Lichter zu irgendwie noch zusammenlöten. Das habe ich gemacht. Und das befriedigende Gefühl, selber etwas gelötet zu haben, ist nicht schlecht. Ich werde jetzt trotzdem nicht der Elite-Löter, aber das mal ausprobiert zu haben, ist schon auf jeden Fall gut.
Also wir hatten ja die Datenspuren in Dresden Ende Oktober. Und da gab es ja auch unten im Foyer so einen Junghacker-Löt-Workshop und das hat wunderbar funktioniert. Also ich denke, dass das durchaus jetzt hier auch in meinem großen Stil machbar ist.
Junglöten im großen Stil hört sich auch gut an.
Also für Leute, die interessiert sind, diese Assemblies sind schon im Internet einsehbar. Mhm. Es gibt unter events.ccc.de, da ist es glaube ich verlinkt, dann /Congress 2012. Eine Liste unter anderem der Assemblies. Man kann sich auch selber dort eintragen, wenn man daran interessiert ist, kann man es kommentieren. Man kann eigene Assemblies dort noch versuchen zu beantragen. Es gibt immer noch auf dem Kongress selber ein Konzept, heißt Lightning Talks. Das sind so 5 Minuten Vorträge, die man selber zu seinem Lieblingsthema halten kann, wenn man meint, dass nicht dort jetzt ein ganzer Dreiviertelstunden-Vortrag draus wird, aber man mal grob Updates geben möchte, die kann man da auf der Webseite, das ist ein Wiki, kann man das da eintragen und Partizipation ist, glaube ich, dieses Jahr ganz groß geschrieben, dass wir einfach mit den neuen Möglichkeiten, die man da hat, mit dem größeren Gebäude, mit diesem Umzug, mit dem gesamten Gefühl, dass jetzt da mal so einige der Verkrustungen über den letzten Jahren, wo es so eingespielt war im BCC, aufgebrochen wurden, dass dort viele spannende Dinge passieren und wir würden da Partizipation der Gäste auch wieder ganz groß schreiben.
Also das heißt vor allen Dingen auch das Programm, also die Vorträge sind zwar schon festgeschrieben, da kann man jetzt nicht irgendwie noch einen Vortrag einreichen, außer zu diesen Kurztalks, aber generell, wenn man noch so eine Idee hat für so eine Assembly, dass man sagt, hier, ich möchte gerne mit meinem Tisch.
Bis Samstag kann man die noch einreichen.
Diesen Samstag.
Diesen Samstag ist eigentlich offizielle Deadline.
Also übermorgen.
Ich glaube, Bernie verwaltet die und die wird mich gleich hassen, aber wahrscheinlich, wenn man eine coole Assembly hat, wird man auch später noch mit ein bisschen betteln nachrutschen können.
Es gibt auch wieder einen Workshop-Raum, der sich mehr oder weniger selbst organisiert. Also wer da was machen will, braucht sich nicht zurückhalten. Also auch ohne, dass man einen Vortrag eingereicht hat, einfach hinkommen und was machen. Also da gibt es genug Möglichkeiten diesmal.
Und beim Hinkommen kann man auch sagen, es gibt auf dieser Seite auch ein Wiki, wo sich Leute organisieren von wegen Mitfahrgelegenheiten und
Unterkünfte
und alles Mögliche.
Ja, na, es ist halt ein Experiment diesmal. Das muss man auch aus euch sehen. Aber ich finde das dafür, dass es wirklich so einen experimentellen Charakter hat, wir vorher nicht wussten, auf welche Ressourcen wir da zurückgreifen können, irgendwie zwischen Berlin und Hamburg hin und her zu pendeln. Es ist einfach ziemlich cool gelaufen bisher schon. Ich bin da auch, ich freue mich da schon echt drauf.
Jetzt sag doch mal das Datum.
Datum von was?
Na, vom Kongress.
Na, das findet so nach Weihnachten vor Silvester statt.
Bis 30. Dezember.
Alles klar. So, dann haben wir es eigentlich, oder?
Na, mein Internet ist so.
Ich stehe immer noch, also ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, Chaos Radio ist immer auch so, sagen, die Leute sind immer auch am Computer währenddessen und wir haben hier so ein kleines Vorbereitungsdokument, da können wir alle gleichzeitig drin rumarbeiten. Und da steht jetzt seit Anfang der Sendung, ohne Windows 8 Witz geht es nicht. Window verstehe ich nicht. Maha hat nur noch eins gleichzeitig. Hihihi, eventuell nochmal Salz. Was zur Hölle?
Na, Microsoft ist ja jetzt mit diesem Betriebssystem da rausgekommen, ja. Dieses Windows 8. Ja.
Betriebssystem.
Genau. Und haben damit eigentlich alle Versprechungen, die sie da mit dem Namen und mit dem Konzept dort gemacht haben, ursprünglich haben sie aufgegeben. Jetzt ist halt nicht mehr Windows, sondern nur noch ein einziges Window. Also Microsoft Windows 8. Weil,
echt? Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ist halt, wenn du nicht da ganz groß da rumhackst, dann siehst du halt nur eins und darfst vielleicht eine Vorschauansicht eines zweiten Fensters da von links da mal reingucken lassen. Aber mehr ist es auch nicht. Ansonsten haben sie mit diesem Versuch, dort mal auf Tablets zu gehen und diese, x86er, dieser Prozessor, der eigentlich in allen PCs drin ist, da sich da mal von zu verabschieden, um auch ARMs zu unterstützen. Das ist nämlich der Prozessor, der in allen Mobiltelefonen und Tablets drin ist. Haben sie dann auch das zweite Versprechen aufgegeben, was sie bisher Leuten garantiert haben, dass ihre alte Software darauf läuft. Das heißt, mit Windows 8 ist man eigentlich gerade irgendwo so zwischen den Welten, zwischen den Stühlen. Und ich finde, das sollte man umbenennen in Windows 8.
Aber ist es nicht eh so, dass sozusagen nur jedes zweite Windows benutzbar ist?
Ich benutze und? Schon seit Ewigkeiten, also außer meiner Mama sein Windows. Also ich weiß nicht, meins ist benutzbar, meine Mama seins nicht. Und da magst du recht haben, ja.
Aber nein. Ich finde das nicht gut, dass es dann Window heißt, weil ich meine, wir hatten ja schon immer X-Window auf den Unix-System. Und wenn jetzt irgendwann Windows nur noch Window heißt, dann gibt es doch mehr Verwechslungen, vor allen Dingen, wenn die dann das 10. Betriebssystem anfangen.
Na, und wenn man nur eins sieht, heißt das ja noch lange nicht, dass es nur eins gibt, nicht wahr?
Genau.
Die verstecken sich nämlich nur.
Fiese kleine Dinger. Markus.
Wir gehen uns hier in Details, die sind schon wieder viel zu
Markus.
Hoch. Ja, bitte, was denn?
Du willst jetzt wissen, was der rote Wolf bedeutet?
Der große böse Wolf, was?
Der
böse Wolf.
Nein, der böse Wolf hat natürlich das Rotkäppchen bedroht. Und da das heute dem Markus seine letzte Sendung ist.
Hilfe!
Hopp, hopp, Rinnenkopf.
Genau. Was? Haben die ihm eine kleine Flasche Sekt einer nicht näher spezifizierten Marke, die bösen Wolf vielleicht grob umschrieben ist, mitgebracht. Mhm. Und noch ein kleines Präsent, ein Geduldsspiel, weil du so verdammt viel Geduld mit uns hattest.
Oh, ihr seid so süß. Was ist das? Ich habe ein... Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist es raus. Ich kann nicht,
Und das hier kannst du dir auch noch selber ergründen. Unser schwarzes Schaf in der Hacker-Community.
Ich bin... What?
Ich muss wieder mal in die Webcam halten, aber die sehen das sowieso noch nicht.
Ich setze mal das Schaf im Monitor. Wenn ihr auf Fritz in die Webcam geht, könnt ihr das dann noch angucken. Das in den nächsten 10 Minuten wird das bestimmt noch einmal aktualisiert. So, worum geht's hier eigentlich? Also, es geht darum, der Herr Richter macht sich jetzt von dann. Ich höre bei Fritz.
In die Babypause.
Ich höre bei Fritz auf und werde Mutter. Nee, Quatsch. Und deswegen war das jetzt das letzte Chaosradio mit mir und auch generell wird man mich hier nicht mehr hören. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Und ich übergebe das Chaosradio zum Beispiel an jemand, der sich eigentlich noch mal melden wollte heute, aber irgendwie das nicht mehr getan hat. Aber das kennt man von ihm auch schon und man kennt ihn auch schon. Also die nächsten Chaos-Radios, die euch ereilen werden, wird ein gewisser Herr Klein moderieren.
Der Holgi.
Der Holgi, genau, der hat das auch schon mal gemacht, also in guten Händen.
Um genau zu sein, war meine erste Chaos-Radiosendung, die ich hiermit bestritten habe, war mit dem Holgi. Da saß ich, glaube ich, mit dem Bert, der jetzt auch gerade neben mir sitzt.
Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten. Haben wir damals
die Webcam umgedreht.
Ja. Und damals gab es auch, also die Sendung war, glaube ich,
Was zur Hölle?
Total der krasse, heiße neue Shit.
Die Schweine.
Und
jetzt kommen hier Leute ins Studio. Um Gottes Willen, was passiert hier?
Ich weiß nicht, was.
Ich kann seine Daten richtig spüren.
Zurück, meine Damen und Herren.
Da ist er.
Wir stören nur sehr ungern dieses kleine akustische Tête-à-Tête hier.
Aha.
Aber es handelt sich hier um einen kleinen Notfall.
Ja.
Herr Richter.
Ja, bitte.
Ich darf uns kurz vorstellen. Wir sind ein kleines Spezialeinsatzkommando. Mein Name ist Schmidt. Aha. Mit Doppel-T.
Hallo, Herr Schmidt. Sehr, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Haben Sie einen Auftrag für
mich? Wir sind von einem speziellen Einsatzteam. Wir sind die freien Rächer in turbulenten Zeiten. Kurz Fritz. Ich darf kurz vorstellen. Agent Schragei hier an meiner Seite. Wir haben ebenfalls an meiner Seite Agentin Katzenschmidt. Und nicht zu vergessen natürlich unseren Koordinator Captain Ahab Jonstott hier, seines Zeichens Captain der Ushimira.
Ei, ei.
Herr Richter, unseren Aufzeichnungen zufolge ist dies Ihr letzter Blue Moon. Sehen wir das richtig?
Das ist mir zugetragen worden, ja.
Das trifft sich ganz hervorragend. Wir haben einen Auftrag für Sie. Aha. Wie Sie unschwer erkennen können, sind wir soeben durch ein Zeitportal aus der Zukunft in Ihre Welt eingedrungen.
Mhm.
Der Grund dafür ist folgender. Es ist sehr wichtig, in unserer Zeit, im Jahr 2112, herrscht Krieg zwischen den Digitalgroßmächten Google und Apple. Aufgrund unzähliger Cyberattacken sind die Datenverluste auf beiden Seiten erheblich. Erheblich.
Ja.
Unser Einsatzteam, da hat es sich quasi zur Aufgabe gemacht, einzuschreiten. Aber für unseren Plan, da fehlt noch jemand, der Ahnung hat von diesen ganzen Krempel. Ja? Und deswegen müssen Sie mitkommen, weil Sie sind der Einzige, der noch weiß, wie man Backups macht. Und deswegen müssen Sie sich uns anschließen. Sie haben gar keine andere Wahl. Und deswegen sind Sie unsere letzte Rettung, die letzte Rettung der Menschheit. Und deswegen auf ins Dimensionsportal.
Liebe Leute, also das ist dann wirklich der Punkt, wo ich einfach nur noch das Terrain hier verlassen kann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Der Markus hat Pipi in den Augen.
Bin dann mal raus und muss auch ein bisschen weinen und ich will euch aber noch, also bevor die mich hier wirklich entführen.
Herr Richter, die Rückwegskoordinaten sind bereits aktiviert. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Gut, also ich habe dann tatsächlich nur aber eine Sache zu sagen, bevor das Rückwärtskoordinatensystem mich hier mitnimmt. Macht bitte immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
Beeilen Sie sich!
Tschüss!
Wir wissen nicht, wie lange wir das noch aktiv stabil halten können. Wir halten das auf.
Und ich wundere, das tut nur ein bisschen.
Und da der Markus gerade schreiend das Studio verlassen hat, muss sich der Erdgeist vom CCC von euch verabschieden. Die nächste Sendung findet am 31. Januar statt. Im Dezember haben wir nämlich einen Kongress und dann mit Holger Klein. Und ich freue mich auf euch.
Ein Podcast von fritz.de.